steige jetzt gleich mal mit Vorschusslorbeeren ein. Also alle Bands, die ich in den Podcast einlade, mag ich. Aber die Band Messer mag ich vielleicht noch ein bisschen mehr als die anderen. 2010 habt ihr euch im Ruhrgebiet gegründet. Da kam als erstes die Kassette Alle Tage. Seitdem folgten 5 Alben. Das letzte Kratermusik ist euch aus meiner Sicht besonders gut gelungen und zeigt euch eigentlich in Bestform. Und zwar deshalb, weil also der Weg bis dahin war schon spannend. Aber ich finde, gerade auf der letzten Platte habt ihr es irgendwie geschafft, diese Dunkelschwere auf sowas Wildes, sowas Wirbelndes prallen zu lassen. Und das koexistiert jetzt so in so einer ganz seltsamen Lebendigkeit miteinander. Und ich finde, es ist euch bis dahin nicht so gut gelungen. Also, wir sprechen heute über die anstehende Veröffentlichung von Die Unerhörten. Eine Mischung aus ja raren Songs von euch, die in anderen Zusammenhängen oder noch gar nicht veröffentlicht wurden, und Demos. Und heute zu Gast im krachfink.de Podcast sind Hendrik Otremba und Pogo McCartney. Ich freue mich. Herzlich willkommen.
Hallo.
Oh, hi.
Sehr, sehr schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Als wir uns verabredet haben, es war ein etwas längerer Prozess, bis wir einen Termin gefunden haben, lag es mir natürlich auf der Zunge, weil wir heute Rosenmontag haben, so einen dummen Gag zu machen von wegen, ich kann da leider nicht, da musste ich mich verkleiden und Fasching feiern, weil ich dachte, es wäre lustig, so eine Band wie Messer, die mag bestimmt kein Fasching. Ich habe es mir dann verkniffen, aber Pogo, du hast den Joke gemacht.
Ja, es ist halt leider ich neige einfach zu wahnsinnig miesen Jokes und offensichtlich ist mein Schamgefühl da nicht so sehr ausgeprägt.
Wenn Pogo das nicht anteilig in Messer einbringen würde, gäbe es uns schon nicht mehr. Ich glaube, die Band wird vor allem durch Pogos Humor zusammengehalten, muss man mal sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Das kann er jetzt im Laufe des Gesprächs auch unter Beweis stellen.
Ja, jetzt ist der Druck so hoch. Jetzt wird das nichts mehr, Leute. Das habt ihr jetzt davon.
Fordert ihn nicht heraus.
Aber sag mal, wie nah lag ich denn dran? Ihr seid jetzt keine Jecken, oder?
Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, eine arschlustige Band, was man nicht immer hört, vielleicht, wenn man Songs von uns hört. Ich glaube, bei Konzerten merkt man das schon, dass wir auch zwischendurch mal zum Schmunzeln inspirieren können. Aber so zwischenmenschlich unter uns ist das, glaube ich, wirklich das Maßgeblichste, dass wir gerne miteinander lachen und da auch ja ganz gut aufgestellt sind. Ich finde, wir haben alle einen ganz guten Humor.
Weißt du, was anderes als Jecken, ne?
Jecken also, sind nicht, nee, weil glaube ich nicht.
Nee. Nee, Jecken haben, glaube ich, keinen guten Humor.
Das mag ich gar nicht beurteilen, aber für uns spielt, glaube ich, Karneval einfach nicht so wirklich eine Rolle.
Aber damit hast du jetzt schon die erste Abweichung von meinem Plan provoziert, Hendrik, weil sich die Frage jetzt aufdrängt, wärst du denn gerne mit Messer mehr für Humor bekannt oder ist es dir schon ganz recht, dass man euch in eine kunstvolle, vielleicht auch intellektuelle Szene eher einordnet?
Ich weiß das nicht so genau, weil ich irgendwie auch nicht so richtig Durchblick habe, wie wir eingeordnet sind, aber ich habe immer das Gefühl, wir sind da schon irgendwie ganz okay, glaube ich, eingeordnet so. Wir sind aber auch eine Band, die aus 4 Leuten besteht, die sehr unterschiedlich sind, die viele gemeinsame Bezugspunkte natürlich haben. Deshalb würde ich eh nicht sagen, wir sind so. Also es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Versionen von uns und ganz unterschiedliche Facetten von uns und wir klingen auch über die Jahre ja irgendwie, glaube ich, schon immer anders. Ja, deshalb, ich habe immer gar nicht so ein klares Bild davon, wer wir sind. Ich hätte das eigentlich mal gerne. Ich würde gerne mal irgendwie so, ohne involviert zu sein in die Band, irgendwie mir einen Eindruck von der Band verschaffen. Aber das wird ja irgendwie bedeuten, dass ich dann nicht bei der Band sein kann. Das finde ich mega schade.
Ja, das wäre ungeschickt, das stimmt. Ich erinnere mich dran, das war letztes Jahr im Mai, da habe ich euch in der Oettinger Villa spielen sehen und dein Bruder war mit Performance die Vorband, also er hat euch supported und du hast dich wirklich direkt in die Menge gestellt und dann dachte ich mir, ich würde das genauso machen, weil ich glaube, das ist ja ein ganz anderes Gefühl, ob du vor der Bühne stehst oder an der Seite.
Ja, also dazu muss man auch einfach sagen, mein Bruder Dominik ist einfach, der ist häufiger bei uns dabei, der ist auch von Anfang an bei Messer immer irgendwie, also wir sind alle mit dem befreundet, ich bin auch noch sein Bruder und der ist sowieso Teil von unserer Bande so. Und ich stelle mich aber in die erste Reihe, weil ich die Konzerte von dem einfach genieße, weil ich habe dann wirklich auch so ein, ja, schon so eine Form von brüderlichem Stolz, dass ich einfach denke, Mann, was der kann. Und ich bin so glücklich, mit dem irgendwie so eng verbunden zu sein. Also ich verehre den einfach sehr als Musiker, als Sänger, als Songwriter. Und Ich kann das sonst nicht so gut, weil ich vor Konzerten immer ein bisschen mit mir beschäftigt bin, wenn wir mit anderen Bands spielen. Das ist jetzt keine Wertung gegenüber den anderen Bands, aber ich ziehe mich auch gerne nochmal kurz zurück. Und bei ihm ist das leider einfach nicht möglich, weil ich das einfach nicht verpassen will, den live zu sehen und merke dann, dass mir dann ihn anzugucken einfach auch immer so Schwung gibt und mir Bock macht, auch dann selber auf die Bühne zu gehen, weil der irgendwie so lustvoll und so eine Intensität auf die Bühne bringt. Also ich bin einfach sein Fan und der inspiriert mich und deshalb stelle ich mich immer, wenn es geht, ins Publikum und höre ihm zu.
Und ihr kappelt euch auch immer gern so ein bisschen, ne? Wie das Brüder so machen.
Kappeln, was heißt das?
Kappeln, ja, kappeln heißt, ihr fordert euch gegenseitig raus. Also ihr hattet schon so eine gewisse Interaktion.
Ja, also interessant, wenn das so wirkt. Ich habe das Gefühl, dass wir immer sehr sorgevoll miteinander sind und eher uns dann so vergewissern in der Interaktion, die wir vielleicht dann von Bühne und Publikum irgendwie zueinander haben, dass man dem anderen irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Das macht mein Bruder auch, der steht auch bei uns im Publikum und der ist sehr groß und ich sehe den im Publikum immer. Der hat auch so sehr lange Haare und also ich kann, ich entdecke den immer im Publikum, wenn er auf einem Messerkonzert ist. Und der ist für mich dann auch ein Anker, wenn ich sehe, auch wenn das Publikum vielleicht mal verhaltener ist und er geht mit so, dann denke ich mal so, geil, wir sind gut heute. Also ich würde das ganz positiv beschreiben. Also, ja.
Ja, kabbeln ist auch positiv. Also das ist
Ah,
eigentlich so ein
okay.
freundliches Necken.
Ah ja, okay.
So ist
Ja,
es
freundliches Necken
gemeint.
spielt generell in unser aller Leben eine Rolle.
Pogo, der Henrik hat es jetzt eben angeteasert, so ein bisschen, hat gesagt, über die Jahre haben wir uns immer wieder verändert. Und ich habe ja schon gesagt, dass ihr euch vor langer Zeit, vor 15 Jahren jetzt mittlerweile in Recklinghausen gegründet habt, da wart ihr beide Mitte 20. Was ist denn so aus deiner Sicht die wesentlichste Veränderung von der Gruppe Messer?
Ja, also es gibt natürlich also mannigfaltige Veränderungen, also äußerlicher Natur. Wir wohnen nicht mehr alle in Münster. Da bin ich ja der Letzte, der hier noch lebt. Dementsprechend hat sich natürlich die ganze Probe, damit einhergehend Aufnahme, Songwriting, Produktionsprozess natürlich ganz klar verändert. Also dass man halt natürlich in Phasen arbeitet. Und nicht mehr eben wie die klassische Bandprobe donnerstags abends, ist klar, da treffe ich mich mit meinen Bandkollegen und wir hängen im Proberaum rum. Sowas ist dann ja einfach nicht mehr oder nur noch äußerst selten. Und deswegen ist das alleine schon irgendwie eine enorme Veränderung, die auch einfach dazu geführt hat, dass man auch eben oder dass am Ende des Tages irgendwie ganz andere Songs dabei rumkommen, als wenn das zum Beispiel beim Album 1 und 2 noch ist, ne? Unabhängig davon, dass wir uns ja alle auch musikalisch irgendwie nochmal entwickelt haben, sowohl im Handwerk selbst, aber auch in der Hörgewohnheit, was ja auch nun mal einen großen Einfluss auf die Platten hat, ist ja klar.
Ich will jetzt nicht provokant sein, aber ich weiß, dass viele natürlich von Messer auch in anderen Bands aktiv waren. Und irgendwie stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, warum hat denn jetzt gerade Messer so lange überlebt? Was ist denn aus eurer Sicht an Messer, was euch daran jetzt so lange auch hält? 15 Jahre ist ja schon eine Zeit.
Mir macht es einfach riesengroßen Spaß und ich habe großen Gefallen daran, an Songs irgendwie beteiligt zu sein, wo ich meine Texte unterbringen kann und ich finde auch die Mucke gut. So, also das ist ein großer Vorteil. Und habe das Gefühl, alles ist auch da, wo es sein sollte im Verhältnis der Band. Also ich habe das Gefühl, wir werden musikalisch wahrgenommen, dass die Texte gewertschätzt werden, dass wir als Protagonisten irgendwie wahrgenommen werden, dass klar ist, wir werden als Band begriffen und wahrgenommen und so. Also für mich stimmt da so ganz viel, was ich für Bands auch aus der eigenen Rezeption irgendwie wichtig finde. Also, dass man das Gefühl hat, die sind alle da ein Stück weit verwirklicht mit dem, was sie auch wollen von so einer Band. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man das auch sonst gut hin, aber Messer ist so meine erste richtige große Band. Die anderen haben da schon viel mehr Erfahrung gehabt, als wir zusammenkamen. Und ich bin da immer einfach dabei geblieben, natürlich aus Freundschaft, aber auch weil ich das Gefühl habe, das passt gut und das passt für uns alle und es bleibt irgendwie spannend. Also dieser Anspruch, dass alles passieren kann und dass wir uns irgendwie transformieren und entwickeln, ich weiß nicht, ob man das nochmal so hinkriegt und wir sind jetzt ja auch alle irgendwie schon älter mit den Jahren geworden. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber so, da, weil ich weiß nicht, ob man nochmal neu anfängt und dann sowas findet. Das ist für mich immer noch ein besonderer, aufregender und sehr schöner Ort. Dann ist es auch so, dass du bei einer Band, die es so lange gibt und die jetzt nicht irgendwie die Hallen füllt, zwangsläufig auch irgendwie Vertrauen zueinander finden musst und irgendwie so ein dich zusammenkitten musst, so, weil man manchmal schon das Gefühl hat, mit so einer Band auch so against all odds aufzutreten. Und irgendwie habe ich auch so wie so ein kleines Verantwortungsgefühl gegenüber uns als Gruppe, dass ich denke, nee, wir halten das zusammen, weil wir da irgendwie das so lange so gut geschafft haben und weil sich das lohnt und weil wir auch nicht sagen wollen, wir machen das jetzt nicht mehr, weil die Zeiten sich ändern oder so, weil irgendwie Musik machen heute nicht mehr so einfach ist. So, also ich will das einfach so, ja. Ich habe jetzt nicht so konkret geantwortet, sondern so ein bisschen zerfasert, aber das spielt für mich, glaube ich, so alles eine Rolle dabei.
Wir kommen ja aus so einer ziemlich klar definierten Hardcore-Punk-Schiene, hatten da unterschiedlichste Bands. Ich glaube, was so ein ganz wesentliches Merkmal ist, dass dann ja immer so, ne, das war damals wie so Punk und das ist alles immer so frei und da kann man ja machen, was man will. Das ist ja totaler Murks. Also sobald du ja 3 Millimeter abweichst von so einem Szene-Standard, sag ich mal, dann wirst du ja bestraft. Und die Leute, ja, also beziehungsweise die Leute interessieren sich halt kaum für dich. Das hatte ich tatsächlich in einer Band, die ich vor Messer hatte. Vorher hatte ich ziemlich klar definierte Hardcore-Punk-Bands und danach war eine, das war nicht mehr so. Und das funktioniert dann einfach nicht. Und man, es wird in der Regel irgendwie abbestraft und dann wird man ja also schnell dahin gedrängt, immer dieselbe Platte nochmal zu machen. Und es ist einfach, tut mir leid, es ist einfach wahnsinnig langweilig. Es gibt nichts Langweiligeres. Und das Gefühl war bei Messer nie so. Bei Messer war das immer, natürlich gab es mal Ideen, die sind weniger angenommen worden als andere oder sowas, aber ich hatte nie das Gefühl, da gibt es etwas, dafür muss man sich jetzt sogar fast schon schämen, damit um die Ecke zu kommen mit so einer Idee. Und das, und ich glaube, der Antrieb, Messer zu machen, war immer sozusagen wirklich die Grenzen versuchen einzureißen, ob das jetzt irgendwie welche sind, die es im allgemeinen und universellen künstlerischen Tun schon gab. Und das spielt da gar nicht so eine primäre Rolle, sondern aber es waren eher so die Grenzen, die man sich selbst gesteckt hat, die man immer wieder durchbrechen wollte und was ganz bewusst ein Antrieb auch war. Und ich glaube, das ist das, was das über all die Jahre so spannend gemacht hat, trotz aller Misserfolge, trotz aller Abfuck-Geschichten, die halt in so einer Bandgeschichte, die nicht geprägt ist vom wahnsinnig kommerziellen Erfolg oder sowas, eben mit einhergehen. Und ich glaube, das ist das, was vor allen Dingen auch im Vergleich zu vielen anderen musikalischen Dingen, die man ja auch erfahren hat, wirklich was ganz Besonderes ist.
Mhm. Ihr habt da jetzt zwei Wege aufgemacht, über die ich mir nämlich auch bei der Vorbereitung Gedanken gemacht habe. Also ich will jetzt mich nicht wahnsinnig prophetisch darstellen, aber als im Schwindel rauskam, waren ja schon Ansätze da, dass man gemerkt hat, okay, diese Band könnte eventuell etwas anders machen als andere. Und man wusste ja dann nicht, was dann mit Die Unsichtbaren folgt. Ihr habt es dann ein bisschen weiter ausgeweitet. Aber ich finde, erst bei Jalousie hat man gemerkt, okay, die scheren sich wirklich um gar nichts. Die meinen das ernst und die bringen da auch Dinge rein, die andere sich eben nicht trauen. Und ich finde, von da an ist es eigentlich immer weiter expandiert, bis es jetzt mit Kratermusik für mich jetzt den vorläufigen Höhepunkt hat, weil ihr dann nochmal geschafft habt, diese beiden Pole so auszugleichen, dass es nochmal was ganz Besonderes wird. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass ich mir schon oft Gedanken gemacht habe, ob so eine Band wie Messer nicht auch nur bis zu einer gewissen Größe verfängt. Habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte, dass ihr sagt, ab einer Clubgröße von X ist es auch nicht mehr, füllt es nicht mehr so den Raum? Weil ich habe schon den Eindruck, wenn ich zu euren Konzerten gehe, ich brauche dieses Unmittelbare zu euch so.
Also erstmal danke für den ersten Weg, den du beschrieben hast. Das ist auch schön, das mal irgendwie so zusammengefasst zu hören und so eingeordnet zu hören. Das hat gerade Spaß gemacht. Wir haben ja nie in so Riesenläden oder so gespielt. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber was ich merke, ist, dass ich mich ganz persönlich da wohl fühle, wo das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie klar ist. Also du hast vorhin, glaube ich, was von einem Konzert in der Oettinger Villa ja gesagt. Das sind die Konzerte, wo ich danach einfach so voller Demut irgendwie beseelt, nass auf so einer klebrigen Couch, obwohl die Oettinger Villa sehr hygienisch ist, sitze und alle sind glückselig und denken, also das ist, glaube ich, der Ort, an dem es irgendwie am geilsten ist, so wo man das Gefühl hat, man ist nah dran, so. Also das find ich schon, macht mir schon Spaß. Ich glaube aber einfach, wenn wir größer geworden wären, hätte sich das bestimmt auch ästhetisch irgendwie verändert und dann hätten wir jetzt vielleicht mit einem ganz anderen Sound in viel größeren Läden eine gute Zeit, das weiß ich nicht. Aber so wie es bei uns ist, denke ich, ist das auf jeden Fall ein Aspekt, diese Nähe. Also ich gehe auch gerne ins Publikum und auch wenn die anderen mal einen längeren Instrumentalpart spielen, gucke ich mir die dann auch gerne an und gehe mal ins Publikum und so. Und also das, ja, das ist schon schön, dass man das Gefühl hat, nach 15 Jahren muss eine Nahbarkeit nicht erzeugt werden, sondern die ist irgendwie auch eine Idee von der ganzen Sache.
Ich würde trotzdem gern noch mal auf das Ruhrgebiet zurückkommen. Ich weiß, dass ihr jetzt nicht mehr im gleichen Ort wohnt, aber das Ruhrgebiet war ja sozusagen da seid ihr geboren als Band. Gibt es irgendwelche Klischees, die man den Menschen aus dem Ruhrgebiet so zuschreibt, die ihr für euch annehmen würdet?
Also das muss man ein bisschen differenzieren, weil die Band haben wir in Münster gegründet. Zwei beziehungsweise drei von uns, Palle, unser damaliger Gitarrist, Philipp, der Schlagzeuger und ich, stammen aus Recklinghausen aus dem Ruhrgebiet, Pogo aus dem Großraum Münster. So, und deshalb war irgendwie Ruhrgebiet auf der erweiterten Landkarte, glaube ich, für uns wichtig. Und ich kann das immer mehr sagen, was ich früher wahrscheinlich verleugnet hätte, dass ich auf jeden Fall ein Ruhrpott-Typ bin, so. Also ich kann mich da immer besser mit identifizieren und mir gefällt das auch mit Abstand immer besser. Ich finde, das ist schon irgendwie ein Schlag Mensch, mit dem ich irgendwie gut kann. Also die Direktheit, das vermeintlich manchmal auch ein bisschen raue und die große Herzlichkeit dahinter, das kann man jetzt nicht auf alle Menschen dort irgendwie münzen, ne? Ist klar. Aber so, wenn ich jetzt an die Leute im Ruhrgebiet denke, die für mich irgendwie das Ruhrgebiet ein Stück weit mitbedeuten, die ich mag, dann sind das irgendwie alles sehr herzliche Leute, die, ja, ich glaube schon, dass das eine Prägung ist. Also, was mir immer auffällt, ist, wenn ich irgendwie mit Leuten, die ich kennenlerne, in welchen Kontexten auch immer und wo auf der Welt auch immer besonders gut klarkommen und man wirklich so überbordend herzlich miteinander wird und auch direkt irgendwie sich getraut, jenseits der Benimmregeln Humor walten zu lassen, dann sind das meistens Leute, wie man dann im weiteren Verlauf des Gesprächs feststellt, die aus dem Pott sind.
Geht dir das ähnlich, Pogo? Auch wenn du aus dem angrenzenden Ruhrgebiet kommst, glaube ich, eher aus einer ländlichen Gegend, ne?
Ja, genau. Ich komme eigentlich eher schon fast aus Niedersachsen. Also so richtig, also weit weg. Aber mir ist das Ruhrgebiet nicht völlig fremd. Ich bin immer Fan gewesen, großer Fan sogar und war auch beruflich jahrelang sogar als ja, Sozialpädagoge da in Familien tätig und habe dann auch natürlich auch noch mal das Ruhrgebiet auf einer anderen Art kennengelernt. Aber ich kann mich dem anschließen und finde, nirgendwo waren Beleidigungen herzlicher als da vor Ort. Das war ganz großartig. Und
Ihr werbt auf den Jungen, der ist einer von uns.
finde wirklich, also auch diese ganze Entwicklung und das Kulturelle, ohne da jetzt irgendwie auch Dinge zu romantisieren, die auch vielleicht auch nicht so cool sind, ist ja auch klar, aber finde das wirklich einmalig und spannend. Und das macht das schon irgendwie aus.
Wir können jetzt eigentlich nicht über das Ruhrgebiet reden, über Humor und über Musik, ohne Helge Schneider in den Ring zu werfen. Wie sieht's denn aus mit Helge Schneider? Hat der für euch irgendeine Bedeutung, irgendeine Prägung gehabt in eurer Jugend? Also bei mir zumindest eine sehr, sehr große.
Ich finde ihn super. Bin wirklich großer Bewunderer seines vor allen Dingen musikalischen Könnens. Und es gab Filme, die ich großartig fand, auch schon sehr früh, 00 Schneider und derlei Geschichten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so den Mega-Einfluss hat auf das musikalische Schaffen oder künstlerische Schaffen von Messer. So, das
Ja,
will ich jetzt, glaube ich,
nicht
mal in
von
Frage
Messer,
stellen.
so groß wollen wir es jetzt nicht ziehen. Ich meinte jetzt eher auf dich. Also da sehe ich jetzt auch wenig Helge Schneider in Messer. Obwohl, boah, weiß nicht. Vielleicht könnte ich mir ein paar Szenen, könnte man sich zurechtschieben, schon.
Ja, wobei doch, also der Running Gag, der ja aus Praxis Dr. Hasenbein stammt, der Trick mit den Rasierklingen zwischen den Tasten, den habe ich mal bei diversen Messerproben schon gebracht. Das war mal irgendwann auch mal eine kurze Zeit so ein kleiner Running Gag.
Und weil du jetzt gerade sagst, wenn ich jetzt an Kachelbarts Prolog denke, der Vater ist schon auserzählt, die Mutter, die Art, wie Hendrik das vorträgt, die ist schon sehr ähnlich zu Helge Schneider in Texas, als er sagt, ein Rabe geht im Feld spazieren. Das ist schon, doch, man könnte sich da was schieben. Aber Hendrik, jetzt sag du mit, löse auf jetzt.
Ne, finde ich gut, gefällt mir gut, ja. Ich finde Helge Schneider total super. Ich habe auch gerade tatsächlich wieder eine Phase, wo ich mir auch so ältere Sachen und gegenwärtige Sachen von dem angucke. Ich sehe den jetzt irgendwie anders. Ich finde den immer noch genial und finde immer noch, der hat was erfunden, das mir gefällt und zu mir spricht. Was mir früher nicht so klar war, ist, wie sexuell aufgeladen das meiste von dem ist, was der so hervorgebracht hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist mir früher einfach nicht so bewusst gewesen und ich finde es aber auch richtig lustig, so dieses Alberne, was dadurch ja irgendwie nochmal irgendwie potenziert ist. So, das finde ich gut. Und was ich auch richtig schön finde, ist, dass auch wenn er so wahnsinnig albern ist, da sowas melancholisch Liebevolles irgendwie immer mit eingefangen ist. Ich habe eine 5-jährige Tochter und wir hören dauernd Meisenmann und singen dann zusammen so, sei nicht traurig, kleiner Meisenmann.
Ja.
Und das ist so ein schöner, herzlicher Moment. Und meine Tochter sagt immer so, das ist lustig, aber auch ein bisschen traurig und so. Und so ist es mit den Clowns und das steckt in dem und so. Ich finde den super gut. Ja.
Ja, eben. Und was er mit Messer vielleicht auch gemeinsam hat, hatte ich jetzt eben im Kopf und habe es aber während du erzählt hast vergessen. Ich hatte gerade eben noch eine gemein. Doch, was er mit Messer gemeinsam hat. Ach so, ja, verstehe. Nee, was er mit Messer gemeinsam hat, ist definitiv dieses, dass er sich dem Trend verweigert hat, bis er auf ihn zugekommen ist. Weil Helge Schneider hat auch so lange dagegen gehalten, bis man gesagt hat, klingt wie Helge Schneider.
Das
Und das,
ist der Plan, ja.
ja, das ist eigentlich, so sollte es eigentlich laufen.
So
Jetzt
sollte es
gehen,
sein.
so sollte es sein. Aha. Jetzt gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück an die Anfänge von euch beiden. Wo habt ihr beide euch eigentlich zum ersten Mal bewusst getroffen, kennengelernt? Könnt ihr euch daran erinnern? An den ersten Eindruck?
Ich glaube, das war an der Scheune in Büren. Kann das sein, Henrik? Haben wir uns da kennengelernt, ne? Habe ich nur gedacht, was ist das für ein Typ, der so viel labert? Aber ich fand den super. Und wir haben uns ausgetauscht, das weiß ich noch, an dem Abend über irgendwie. Moment, mir liegt's auf der Zunge, Henrik, weißt du's?
Ich war so aufgeregt, dass ich den großen Pogo kennenlerne, dass mir das entfallen ist. Ich weiß noch, dass wir bei Dennis Woeste am Kofferraum standen
Nein.
auf dem Parkplatz. Der hatte irgendwie eine Kiste Bier im Kofferraum. Es war ein schöner Sommerabend. Und ich weiß noch, also ich wusste natürlich, wer Pogo war und hatte den schon 10-mal gesehen, weil der damals schon 10-mal auf der Bühne gesehen, weil der damals schon eine Riesenlegende war. Und ich war wirklich aufgeregt, Pogo kennenzulernen und war so, geil, endlich lerne ich den kennen, weil der einfach, der war ja auch ein Star da in der Szene, so.
Also jetzt fällt es mir wieder ein, wir haben den halben Abend über Klaus Kinski gesprochen, weil ich gerade die Autobiografie gelesen hatte. Und da waren wir, glaube ich, ziemlich intuit und haben gemerkt, ey, da gibt es irgendwie so eine Ebene, wir finden so gewisse Filme und Mucke irgendwie dann doch sehr spannend gemeinsam. Und aber das war, weiß ich noch, ein sehr prägender Abend bis heute natürlich, sonst würden wir ja hier auch nicht sitzen.
Das Ding bei Pogus und meinem Verhältnis ist aber auch, dass es in den über 15 Jahren, die wir jetzt eng befreundet sind, immer wieder sehr herzliche Momente gibt und sich das irgendwie auch immer so erneuert und verjüngt, in diesen Momenten. Das find ich irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, Pogo, aber es kommt immer mal wieder vor, dass es irgendwie so krass intensive, herzliche Momente gibt, wo man, was man eigentlich schon weiß, sich so bestätigt, auch einer Situation oder so geschuldet und so eine Aufmerksamkeit, die man gegenüber einander hat und so. Ich sehe da diese Kofferraumsituation an der Scheune in Ibbenbüren, aber mir fallen so tausend Sachen ein, wo ich sagen würde, das sind so richtig schöne Freundschaftsmomente. Und das wird natürlich auch durch eine Band irgendwie, also eine Band produziert häufig Situationen, in denen man sich der Freundschaft vergewissern muss.
Ja,
Sehr schön ausgedrückt, ja.
Ja, und ich, also das finde ich aber auch, dass ich finde, das war jetzt nicht bei uns Liebe auf dem ersten Blick, das kann man nicht sagen, aber es ist wie eine Platte, die man so einmal hört und denkt so, ist gut, ne, ich lege die mal zur Seite und 2 Wochen später hole ich die wieder raus und denke mir so, wow, was eine geile Platte. Und das ist dann immer so, beim vierten, fünften Mal zündet es dann richtig und dann wird es einfach nur noch geiler. Ja. Und ich meine, das ist ja auch mit den Jahren, wir haben viele Analogien in unseren Biografien und viele, viele Sachen, die uns ja auch dann total zusammengeschweißt haben über die Jahre. Und ich finde, es ist einfach wahnsinnig schön, so jemanden wie dich so lange zu kennen, lieber Henrik.
Ja.
Wir sitzen hier nicht nebeneinander, das will ich mal sagen. Ich spreche durch Mikrofon zu dir, für alle Zuhörenden.
Aber witzig, dass ihr jetzt auch Klaus Kinski ins Spiel gebracht habt. Ich habe gerade gestern wieder ein Zitat von ihm gehört, und zwar aus einem
Interview. Dumme Sau?
Nee, nicht du, nicht wegen die. Das hat er gemacht, du dumme Sau, das war's nicht, sondern er sagte, ich spiele das nicht. Verstehen Sie? Ich bin das. Und dann sagte der Interviewer, Und dann sagte Kinski, und deshalb bin ich nichts. Und dann leitet es über in den Song. Aber ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, das könnte schlau sein, könnte auch brockenhohl sein, aber irgendwie steckt da schon was dahinter so.
Liegt nah beieinander, glaube ich.
Ja, wie alles bei ihm. Ich kenne eine, die hat ihn mal interviewt, die ist jetzt mittlerweile tot, aber die war schon über 70, also ist eines natürlichen Todes gestorben und hat ihn damals für die Schülerzeitung interviewt. Und die hat mir erzählt, dass er damals schon sehr furchteinflößend, aber sehr freundlich gewesen wäre. Über was habt ihr euch denn da unterhalten über Klaus Kinski? Eher so auf eine bewundernde Art, so guck mal, der Typ zieht durch, oder eher so, nee, der ist ganz schön irre, wisst ihr das noch?
Ja, also es geht ja oft beides einher miteinander, ne? Also auf eine Art, wahrscheinlich waren es die wahnsinnig vielen schmutzigen Schmuddelgeschichten, die er in seiner Biografie verpackt hat und die uns wahrscheinlich irgendwie so anekdotisch unter die Nasen gerieben haben, weil die einfach ziemlich hanebüchen sind.
Ich weiß noch, also meine Begeisterung für Klaus Kinski war auch immer, ich fand vor allem so in manchen Herzog-Filmen und auch so, wie Herzog ihn dann porträtiert hat und das auch genutzt hat, um sich selbst irgendwie darzustellen in diesem Mein liebster Feind, was ja auch so ein Medley an Ausrastern und ikonischen Kinski-Momenten ist und so. Das war, glaube ich, Thema, dass wir über diesen Film geredet haben und so. Aber ich weiß das auch nicht mehr genau.
Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr zum letzten Mal eine wirklich fremde Person auf einem Konzert kennengelernt habt?
Ja, also ich habe letztes Wochenende eine wildfremde Person, ich musste einspringen, das war so ein DIY-Konzert und die waren, da gab es diverse Krankheitsausfälle und damit das Konzert noch hat stattfinden müssen, musste ich halt irgendwie, also habe ich dann Getränke verkauft, for free, ehrenamtlich sozusagen auf dem Konzert. Und das muss ich mit einer fremden Person machen. Hallo Lieschen, falls du das hörst. Es war schön mit dir der Abend. Also im Sinne von eine wildfremde Person, die man da kennengelernt hat. Und das war eine schöne Begegnung. Ja.
Aber es ist so ein bisschen schade, dass man sich nicht mehr so gegenseitig anquatscht, weil eigentlich auf einem Konzert ist doch die beste, also wirklich nicht, um jetzt irgendwie amorös was zu starten, sondern dass man sagt, guck mal, Messer, geil, ich finde die auch gut. Weil die Chance, dass man dann was gemeinsam hat, die ist ja relativ groß. Aber irgendwie macht man das nicht mehr. Das finde ich total schade.
Also mir passiert es schon sehr oft, dass ich Leute kennenlerne auf Konzerten, die mir bis dato völlig fremd waren. Ich glaube, auch so ein bisschen provoziert dadurch, dass ich irgendwie häufiger angequatscht werde. Ey, du bist ja der Sänger von Messer, du bist ja viel kleiner, als ich dachte oder so. Steilvorlage, um in ein Gespräch zu kommen. Und ja, also mir passiert das schon häufig, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme und irgendwie Kontakt entsteht. Ja, schon. Also ich kann ich beruhigen, es findet noch statt. Nicht nur, weil ich erkannt oder angesprochen werde, auch so einfach aus gemeinsamer Begeisterung für irgendwas oder so, ne? Also
vielleicht gehe ich auf die falschen Konzerte oder ich probiere es mal auf dem nächsten Messerkonzert. Quatsche ich einfach die Person an, die neben mir steht.
Wir können auch von der Bühne delegieren, so. Also
genau, so kleine Konstellationen zusammenstellen, dass die sich mal ansprechen müssen. Pogo, du hast jetzt eben gesagt, dann hat man sich die Platte einmal angehört, zweimal, dreimal, viermal und dann hat's gefunkt. Was ich über euch gehört habe, ist von diesem Plattenzirkel, den ihr gegründet habt, was ja schon mal total mystisch klingt, wo ich mir denke, oh Mann, ich hätte auch gerne Leute, die mit mir Platten anhören und drüber reden, weil ich das einfach super finde. Wie lief das denn ab? Lief das verkopft ab oder lief das ab, dass man eine Sportzigarette geraucht hat und super, ja toll und jetzt hier? Oder war das schon sehr analytisch?
Das war alles Mögliche. Das war geil rumhängen, was Gutes essen, Gläschen Wein trinken, Und irgendwie auch super viel rumalbern und Scheiße labern, richtig heftig auch auf Sachen abgehen und die feiern so, analytisch sein, da wo es eben kam und also da war alles Mögliche drin. Das war so ein richtig, es waren immer so richtig komplex ausufernde Abende und dann ja auch Nächte. Es ging ja auch oft bis morgens früh und da steckte alles Mögliche drin und wir sprechen da auch immer wieder drüber und wissen das alle, glaube ich, auch sehr zu schätzen, was für eine prägende Zeit das auch war, um so eine gemeinsame Idee zu finden, was wir irgendwie an Sound geil finden und machen wollen und so.
Ich habe da vor kurzem mit Caro von 24/7 Diva Heaven drüber gesprochen, dass man ja immer Musikerinnen und Musikern unterstellt, dass die sich hochkomplex über Musik unterhalten. Ich glaube aber am Ende des Tages ist es doch wirklich so, Drum Sounds so wie bei, keine Ahnung, und das hier wie bei The Fall und dann so ein Hall wie bei XY ist doch richtig, oder,
Ja,
Hugo?
aber also ich meine letztendlich, klar, also es gibt Musik, weil es Musik gibt, ne? Also man hört diese Fall-Platte und man denkt sich, boah, geil, sowas möchte ich auch machen. Und dann kommt der eigene Senf da noch hinzu und das ist gut so.
Ich würde es trotzdem gerne mal so von euch gegenseitig wissen. Es gibt auf dem Der Stab zwischen den Planeten heißt der Song und da singt Hendrik: Wir suchen eine neue Sprache, die uns erzählt und uns entspricht. Und diese Zeile ist mir aufgefallen, weil ich dachte, ich glaube, das ist gerade im Fall von Messer ganz gut gelungen. Wo kann man das einordnen? Ist das deine Sprache, Hendrik, die da spricht? Oder ist das eine kollektive Sprache? Oder ist es vielleicht sogar eine Kunstfigur, die sich wie ein Messer äußert? Kannst du das irgendwie
Bei dem Song,
so generell, kannst du das konkretisieren, wenn du Texte schreibst?
ja, ich glaube, dass also das verändert sich und das fühlt sich auch immer mal anders an. Also man hat ja auch selber immer Nähe und Distanz in einem Wechsel zur Band und zu sich selber irgendwie auch und zu einer Sprechinstanz und so. Ich bemerke schon, dass sich das immer wieder auch verändert und verschiebt. Und bin irgendwie auch froh darüber, dass das nicht so statisch ist und dann ja auch immer wieder dadurch herausfordert, dass man sich dann neu zu verhält, ne? Also ich glaube, das wäre fatal, wenn man, wenn ich da eine Klarheit hätte, so. Deshalb, ich finde es gut, dass das immer wieder herausgefordert ist, weil ich auch will, dass sich meine Texte und meine Art zu schreiben und meine Art zu singen, immer verändern, so. Und weil das bei der Musik von Messer auch so ist, arbeiten wir da alle gemeinsam mit dran. Aber es gibt definitiv irgendeine Version von mir, die schon so der Sänger von Messer ist, mit so einer bestimmten Sprechinstanz, mit einem bestimmten Gebaren auf der Bühne. Das kommt irgendwo natürlich authentisch aus mir heraus, so. Und ich habe es aber definitiv auch hier und da stilisiert und auch irgendwie vielleicht überhöht und zugespitzt. Also es gibt auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt so mir vorstelle, wir gehen wieder auf Tour, dann denke ich schon, oh geil, ich habe Bock auf jeden Move, den ich noch nie gemacht habe und ich will mal wieder schwarze Handschuhe anziehen und welche Jacke ziehe ich an und so. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt unverbunden mit meinem Alltag. Also ich bin sonst auch, glaube ich, ein inszenierter Mensch in meiner Öffentlichkeitswirksamkeit. Also ich bin schon irgendwie modebewusst auf eine Art und spiel auch gerne so was. Also das ist bei mir auf jeden Fall so. Und ich glaube, da ist Messer auch irgendwie der Ort, wo das am schönsten stattfinden kann, weil klar, es ist irgendwie ein Rockkonzert, wo man auch die Bühne betreten kann und die benutzen kann, so. Und ja, also es gibt schon da eine bestimmte zugespitzte Version von mir auf der Bühne, die auch irgendwie ein Bewusstsein hat.
Ich finde es total interessant, dass du einfach zugibst, dass es natürlich optisch inszeniert ist, weil ich finde, das gehört auch dazu, zu so einer Band oder zu einer extrovertierten Person, die sich auf der
Macht auch
Bühne.
einfach Bock. Also, das ist auch einfach geil. So, wir haben ja vorhin über Karneval geredet.
Ja.
Weißt du, also es macht ja auch Spaß offensichtlich. Ja.
Aber das auch zuzugeben, dass man sich da, dass man das bewusst herbeiführt, also dass man jetzt nicht so sagt, so, ah, so bin ich heute Morgen aufgestanden, sondern dass man sich eben schon Gedanken macht, nee, also ich glaube, da würden jetzt Handschuhe passen und hier möchte ich jetzt im Militärstyle auftreten, weil das einfach zu dem Lied passt. Oder zu der Phase, nicht zu dem Lied. Würdest du dir anmaßen, Poco, dass du Henriks Texte unter vielen rauskennst? kennen, also raushören würdest, dass du sie zuordnen könntest? Glaubst du, dass die Sprache so konkret ist über die Jahre, dir so vertraut, dass du das sofort wüsstest?
Ja, ich glaube schon. Also mittlerweile ja. Also es gibt so gewisse Merkmale, die habe ich jetzt nicht spontan parat, da müsste ich nochmal kurz in mich gehen und kurz überlegen, aber ich weiß es immer dann, wenn ich gewisse Wörter höre, vor allen Dingen im gewissen Kontext, dann ist mir völlig klar, das ist eine Otremba-Zeile. Also das ist schon sehr ziemlich signature und über die Jahre hinweg auch, glaube ich, nochmal deutlicher geworden.
Und wie sieht's aus mit Pogos Bassspiel? Könntest du das raushören, Henrik?
Ja, also auf jeden Fall. Also Pogo hat einen totalen Wiedererkennungswert als Bassist und ich halte ihn auch wirklich einen der besten Bassisten überhaupt. Und ich mag bei Pogo so, dass der spielerisch so prägnant und charakteristisch ist, aber auch soundmäßig und es geht da so gut einher. Also man merkt einfach, dass der einfach permanent dran ist, auch dieses Instrument und sein Verhältnis dazu zu pflegen und das weiterzutreiben. Und da gibt's eine Signatur und aber auch irgendwie eine Entdeckungsfreude und so. Also das Natural Born Bassist. So.
Ich kann dem nichts hinzufügen, aber ich kann Ausnahmebassist auch unterstreichen. Also Voll. Wenn ich dich Bass spielen höre, Pogo, dann ist immer ein ganz besonderer Moment. Extrem.
Oh, ich mach schnell hier das Bild auf schwarz-weiß, dann sieht man nicht, dass ich rot werde.
Nee, wirklich, extrem. Lass uns gerade noch mal kurz bitte über die Distanz der Band sprechen. Wir haben jetzt vorhin über die Größe gesprochen. Wir haben schon geklärt, dass ihr in unterschiedlichen Teilen Deutschland lebt. Glaubt ihr, dass das auch noch mal Auswirkungen hat darauf, wie Messer sich entwickelt hat? Weil man ja auch so eine gewisse Bresigkeit damit vermeidet. Weil wir treffen uns dienstags von 19 bis 21 Uhr, das kann ja auch so eine langweilige Routine provozieren, die sich dann auf Songwriting überträgt.
Das habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber vielleicht gibt es uns auch nur noch, weil wir nicht davon abhängen.
Ja. Kann sein.
Ja, können
unmöglich. Also nee, finde ich aber mal spannend, die Perspektive. Eigentlich, also nee, wir haben natürlich in Interviews schon öfters drüber gesprochen und uns da irgendwie dahingehend irgendwie ausgetauscht. Und da war eigentlich immer nur der Aspekt, okay, die Leute sind weggezogen, die Methode hat sich dann da deswegen irgendwie verändert und angepasst. Aber so diese Perspektive ist ja wirklich durchaus spannend, mal müsste man mal drüber nachdenken.
Ja, ich glaube, da ist was dran, weil wir dann, glaube ich, auch wieder in diesen alten Modus einzutreten und irgendwie eine Gewohnheit wieder aufzurufen, die zwischendurch auch mal Standby ist. Das ist ja irgendwie auch schön, also wenn man merkt, das geht. Und wir haben ja auch alle mal in Münster gelebt und haben da eine intensive, prägende Zeit gehabt. Und ich bin auch schon vor langer Zeit und Philipp, glaube ich, sogar noch viel länger aus Münster weggegangen. Und wir sind aber, glaube ich, beide und Milek, der auch in der Nähe von Münster lebt, auch immer noch irgendwie sehr eng verknüpft mit der Band, auch vor allem durch Pogo und durch das Studio, das da steht und irgendwie so die Proben. Aber also ich mag die Stadt auf eine Art auch und ich bin da gern und ich habe auch das Gefühl, ich kenne mich da aus und fühle mich da irgendwie wohl. Deshalb ist, glaube ich, auch dieser Ort für uns immer noch da, auch wenn wir da nicht mehr leben, als ein Ort, an dem wir gerne sind und der sich dann auch so anfühlt. So, als würde man da irgendwie ein Stück weit immer noch ein bisschen hingehören und da immer noch ein Stück weit leben. Also ich habe da zum Beispiel Lieblingscafés und Lieblingsrestaurants ja viel intensiver als in jetzt Berlin, wo ich lebe mittlerweile. Und auch so Lieblingsorte. Also ich hänge auch noch immer sehr an Münster. Das hat auch mit Messer zu tun.
Ihr habt jetzt schon öfter über die Bands gesprochen, die euch beeinflusst haben. Und eigentlich ist es klar, es gibt auf der einen Seite gibt es ganz klassische Post-Punk-Sachen, ich würde mal sagen, überwiegend aus England und Amerika, das euch beeinflusst hat. Und dann auf der anderen Seite aber auch diese grobe, Hardcore, schon fast Power-Violence-Basis, die ihr, glaube ich, alle teilt. Was ich jetzt bei euch noch gar nicht gehört habe, ist so, und da sehe ich dich, Henrik, nämlich mit deiner Ausdrucksweise, ist so neue deutsche Todeskunst, falls euch das was sagt. Alles, was so in Richtung das Ich geht, wenn ich dich manchmal so garstig intonieren höre, dann denke ich schon an Stefan Ackermann oder von dieser, die Ausdrucksweise erinnert schon oft an Oswald Henke von Goethes Erben. Habt ihr da irgendeinen Bezug zu dieser Szene gehabt?
Nee, ich glaube, man ist vielleicht solchen Bands und solchen Szenen immer mal wieder begegnet, weil man in solchen Kontexten auf dem WGT oder so in Leipzig mal gespielt hat oder weil irgendwie der DJ nach dem Konzert irgendwie ein Goth war und oder so Freunde so eine Platte mit zum Plattenzirkel gebracht haben. Also da gibt es auf jeden Fall immer mal wieder Berührpunkte, aber das war jetzt nie für mich ein Sound, der mir wichtig war. Ich muss wirklich sagen, ich bin relativ, was so das Gesangliche und das Schreiben von Texten angeht, relativ, wie soll ich sagen, referenzlos an die Sache rangegangen. Also für mich war immer wichtig Max Müller von Mutter als Sänger und Texteschreiber, weil der irgendwie sowas Eigensinniges verkörpert. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, da gibt es eine Nähe zu bei dem, was ich mache. Aber den habe ich immer so geschätzt dafür, dass ich das Gefühl habe, dem ist es wirklich egal, was andere sagen. Und der sucht da irgendwie bei sich und nach sich. Und der ist irgendwie auch so referenzlos, weil ich das immer so eigen fand. Das hat mir immer wahnsinnig imponiert, dass da jemand so sehr zu was Eigenem gefunden hat. Und das ist, glaube ich, ja schon ein Anspruch bei dem, was wir machen, eine gewisse Originalität, jetzt nicht so als Marktwert oder so, sondern einfach aus auch der Freude an was Besonderem, was man irgendwie auch schätzt an Dingen, die man selber gut findet, dass die hervorstechen, nicht in Abgrenzung zu anderen, sondern einfach um der Schönheit ihrer Sache, so, ne? Und das fand ich bei Max Müller immer wichtig, der war für mich stark. Dann mag ich so jemanden wie Blixer Bargeld als einen, der irgendwie immer noch an seiner Kunstsprache rumdoktort und irgendwie nicht die Lust verloren hat, das irgendwie immer wieder auch zu befeuern und so. Also solche Leute schon, aber auch da nicht Gesamtwerke oder so. Ich bin auch eher so ein paar Songs, die dann bei mir bleiben, Typ. Ich habe auch nie so das lexikalische Gesamtwissen über ein Werk, bis auf so ein paar Ausnahmen, so wo ich mich sehr gut auskenne und so obsessiv mit bin. Aber ja, sind dann eher so einzelne Songs, glaube ich, als jetzt so Persönlichkeiten oder so, die mich prägen.
Gerade beim Musikalischen, und ich finde, das ist bei Kratermusik extrem rausgekommen, habt ihr mich an Ecstasy erinnert, also XTC. Gerade was so diese Kombination angeht von so schon sehr ernst gemeinten gesellschaftlichen und sozialkritischen Themen, aber das gepaart mit so einer Lebendigkeit, dass man, wenn man dem Text nicht lauscht, denkt, es geht da steckt eine Party. Also das hat mir, wenn ich jetzt Living Through Another Cuba denke, zum Beispiel an den Song, das hat mich extrem an die Band erinnert. Hat die für euch irgendeine Relevanz oder auch nur so peripher irgendwie mitbekommen?
Also die ist da und auf dem Radar und ich habe es, glaube ich, auch bestimmt schon mal irgendwie hier und da mal aufgelegt abends. Aber ich würde jetzt sicher irgendwie ganz weit weg auch irgendein musikalischer Einfluss, aber ich glaube, da gibt es andere Bands, die für uns da doch prägender waren.
Was ich bei denen so extrem tragisch finde, ist, dass der Sänger Andy Partridge, dass der ja so Lampenfieber hatte, das über das normale Maß hinausging, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Band nicht mehr auftreten konnte live. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass sie nicht so groß geworden sind, wie sie hätten werden können.
Das stimmt, ja.
Ist das bei euch irgendwie ein Thema? Du hast es vorhin so ganz leicht angedeutet, Hendrik, dass du vor dem Konzert gerne deine Ruhe hast. Wie ist es bei dir, Pogo? Gehst du raus und gib ihm oder ist da schon eine gewisse Lampenfieber? Ist es dir nicht fremd?
Also ja, Lampenfieber ist, glaube ich, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich merke schon so eine Aufgeregtheit, die hin und wieder noch mal da ist. Es gibt Konzerte, glaube ich, das irgendwie nicht so. Ich weiß, manchmal auch Tagesform so ein bisschen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 2 Jahren ungefähr mit so einem anderen musikalischen Projekt, was ich noch mache, Sionagel, das erste Mal gespielt habe. Da war ich wahnsinnig aufgeregt. Das war das erste Konzert mit einer neuen Band seit Jahren irgendwie dann wieder zu dem Zeitpunkt. Und da war ich wirklich... Also da habe ich mich selber echt überrascht. Bin die ganze Zeit einfach, ich konnte nicht ruhig sein, konnte kein wirkliches Gespräch führen und war so hibbelig und konnte mich irgendwann nur noch verkriechen, bis dann das Konzert losging. Nee, aber sonst, ich glaube, in der Form, dass es uns jetzt da behindern würde, in irgendeiner Form Konzerte spielen zu können, ist es nicht im Ansatz da. Ich glaube, bei uns allen nicht, ne? Würde ich mal so sagen.
Überhaupt nicht. Also ich habe, ganz im Gegenteil, ist das an den auf Tour, bei Konzerten, an den Abenden, aber auch an den Tagen sozusagen der Zeitraum der größten Klarheit und des größten Genusses und der Sicherheit, weil da weiß ich ja irgendwie, warum ich es mache und warum das geil ist und dass ich das schon irgendwie, dass wir es gemeinsam schon immer irgendwie hinkriegen und so. Also ich habe das gar nicht. Ich habe vorher eher das Bedürfnis, mich zurückzuziehen manchmal, weil dieses Drumherum mich manchmal ein bisschen nervös macht. Gerade wenn wir da spielen, wo wir viele Leute kennen, dann ist das so ein bisschen wie Geburtstag haben. Man weiß, die sind wegen einem da, man hat eh nicht die Kapazität und Zeit, sich um jeden zu kümmern und so. Das macht mich unruhig. Also das ist so kein Offense gegen die Leute, die zu unseren Konzerten kommen. Ich freue mich, die sollen immer kommen. Ich freue mich, die zu sehen und umarme die Leute so. Aber ich bin manchmal unruhig, wenn ich dann so, ja, ich kann ja auch nicht die Fresse halten und will mich mit allen unterhalten und so und merke aber, dass mich das irgendwie auch aufregt und also so, dass ich dann einfach so nicht so ganz bei mir bin manchmal und so. Das ist eher ein Nervositätsfaktor, so das Drumherum. Auf die Bühne freue ich mich immer. Ich habe einfach, das war auch immer so, also einfach nur Lust, Konzert zu spielen und weil man ja weiß, dass das was ist, was gut ist, so. Ja.
Weil wir es ja eben davon hatten, bis wann verfängt eine Band? Wenn ich da jetzt an den Künstler Beirut denke, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Der hat ja auch extremes Lampenfieber und der löst es so, dass er dann Riesenkonzerte spielt, also wirklich so Uber Eats Arena und da ist halt die komplette Stimmung dahin. Ich finde es total tragisch, dass jemand also wirklich tolle Kunst macht, sie aber nicht vortragen kann, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es für euch als Band ist. Also nur Platten aufnehmen und nicht auftreten, das ergibt für mich gar keinen Sinn und auch als Konsumentin von Musik nicht.
Also ich fand unsere Konzerte in der Uber Eats Arena immer wahnsinnig authentisch und intensiv und nahbar. So, wir haben ja auch die Leute auf die Bühne geholt und so haben auch damals ein paar Leute dann im Helikopter, als wir wieder irgendwie auf die Yacht geflogen sind, mitgenommen und so. Ja, das klingt tragisch und tut mir leid für Beirut, den ich sehr verehre, den ich sehr schätze. Und wo die Musik das eigentlich gar nicht sagt, weil ich finde, die Musik klingt so sehr nahbar und intim und irgendwie einladend. Schon interessant. Mir war das gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, dass der da Probleme hat.
Ich finde auch, ich würde da nochmal sogar wieder ein bisschen, also ein wenig widersprechen tatsächlich, weil es gibt wahnsinnig viele gute Platten, die funktionieren auch ohne, dass man diese Bands live gesehen hat. Das ist, also ich finde, das steht beides für sich. Also und beides kann es gibt auch wahnsinnig gute Bands, die ich live gesehen habe, mich wahnsinnig enttäuscht. Deswegen muss ich ja die Platten irgendwie nicht blöd finden, beziehungsweise haben die trotzdem wahnsinnig gute Dinge im Studio erschaffen. Und das ist ja auch
wirklich. Wir mögen alle Steely Dan zum Beispiel.
Während du es jetzt gesagt hast, dachte ich mir, du hast eigentlich recht. Ich glaube, ich spreche eher über diesen Moment, dass man die Band dann sehen möchte. Also zum Beispiel jetzt der Nirvana-Platte funktioniert natürlich immer noch gut. Ich hätte ihn aber gerne gesehen.
Ja, Unplugged wegen dem Live-Gefühl halt, ne?
Genau. Zum Beispiel oder hier auch Korn. Ich mit meinem räudigen Shirt heute auch live super.
Mega aber, geil. Ich wollte auch noch das T-Shirt feiern und das passte einfach nur noch nicht. Jetzt gibst du gerade eine Vorlage. Korn habe ich mal mit, weiß nicht, ich war irgendwie 17 oder so in der Philipshalle in Düsseldorf gesehen. Es hat so Bock gemacht. Es war die Originalbesetzung, es war so geil.
Also ich trage das wirklich auch jetzt nicht so, um das zu verhöhnen, sondern ich finde die wirklich live gut. Ich habe das schon ein paar Mal in dem Podcast, glaube ich, erzählt, die Geschichte, aber mein allererstes Interview hatte ich mit Korn, aber mit dem Schlagzeuger. Zum ersten Mal. Und da stand draußen so ein dürrer Typ mit so einer umgedrehten Mütze und der stand so ganz nervös am Bus. Und ich dachte, was ist das denn für ein Typ? Wieso ist der denn so hektisch? Wer ist das denn? Das nicht richtig erkennen können. Stellte sich heraus, es war Jonathan Davis. Und als er auf der Platte war, als er dann auf der Bühne stand, hat er die Leute niedergebrüllt mit einer Kraft. Also das war wirklich wie eine Transformation. Diese beiden Personen hinter der Bühne und auf der Bühne hatten nichts miteinander zu tun. Ich habe die dann noch zweimal interviewt und ihn dann auch nochmal gesehen, so und auch mit ihm geredet. Und das hat nichts damit zu tun. Und ich finde, das merkt man auf der Bühne, dass da jemand wirklich was rauslässt, was verarbeitet, wo er sonst nicht weiß, wohin damit. Und das überzeugt mich immer sehr.
Ja.
Henrik nickt ganz geflissentlich. Jetzt Pogo, was sagst du zu Korn als Bassist? Ich glaube, bassmäßig ja wieder nicht so viel zu bieten. Oder?
Also New Metal war immer so das Ding Ende 90er, Anfang Nuller, was wir als Deutschpunker natürlich wahnsinnig kacke fanden. Tut mir leid, da war ich nie so richtig drin, aber verstehe natürlich, wenn Leute das geil finden. Also ich war nur nicht, ich bin nicht da, also das war damals immer so ein, nee, da war, also wir, das war uns zu so Unpunk irgendwie, bei uns in unserer eigenen Dorfklicke da, Deutschpunk-Dorfklicke, und das ist natürlich irgendwie auch wahnsinnig arrogant, wenn so kleine Dorfpunker sowas dann irgendwie dann behaupten, aber so war es nun mal.
Ja, also wenn man jetzt wirklich die Skills von Feely, dem Bassisten, zum Beispiel bei Blind, neben deiner Aktion auf der letzten Platte, dann ist das natürlich auch, also da sind ja Krater, tun sich ja da auf. Weil
also ich bin da auch musikalisch gar nicht so wirklich drin deswegen, ne, weil ich es einfach nie so richtig mitgenommen habe früher.
Wir sprechen jetzt mal konkret über eure Musik, über eure kommende Platte. Ich denke, die Leute haben jetzt viel über euch erfahren, was sie vielleicht noch gar nicht wussten, aber am 14. März über, ich glaube, die meisten Leute sagen Trocadero, was aber falsch ist. Ich glaube, man sagt Trocadero. Das ist Französisch, oder?
Trocadero sagen wir immer.
Echt? Ich glaube, okay, da möchte ich jetzt hier nichts Falsches verbreiten. Ich dachte, es hat französischen Ursprung, dieses Wort. Nein?
Also Trocadero sind so Hall, so eine Art Ballsäle, glaube ich, ne? So Veranstaltungsorte.
Theatersäle, dachte ich immer.
Ja, sowas.
Okay. Über dieses.
Wie man das ausspricht, weiß ich auch nicht. Muss man mal fragen.
Trocadero wahrscheinlich.
Wo war das denn? Vor kurzem, es gibt einen Podcast von Anke Engelke und Christian Thees. Und da ging es um Judith Holofernes. Und Anke Engelke meinte dann so ein bisschen klugscheißerisch, ich glaube, das heißt gar nicht Holofernes, ich glaube, das heißt Holofernes. Und es war tatsächlich so.
Klingt
dann,
so griechisch.
Ja, ja, es hat ja auch diesen Ursprung. Aber Holofernes klingt natürlich super. Also wir sagen Trocadero. Da kommt auf jeden Fall eure neue Platte, die heißt Die Unerhörten. Und dann ein etwas schwierig auszusprechender Nachsatz, A Rarities Compilation. Das bedeutet so viel, wie ich vorhin schon angedeutet habe, rare Songs, Demos und Songs, die von euch bisher noch nicht veröffentlicht wurden oder in anderem Zusammenhang. Ich muss euch wirklich mal sagen, deswegen kam auch noch mal so diese Referenz von Das Ich, weil die das auch sehr gut machen. Normalerweise, wenn Bands solche Platten rausbringen, dann ist es so, dass man den Eindruck hat, da wird jetzt einmal alles zusammengekehrt. Und bei euch habe ich wirklich nicht den Eindruck, dass ihr das so macht. Vielleicht könnt ihr aber mal sagen, was ist so euer Anspruch? Warum veröffentliche ihr überhaupt solche Platten?
Solche Platten heißt also diese Compilation an sich.
Genau,
Platten. Oder also kein reguläres Album sozusagen.
Genau. Die Antwort ist ganz einfach. Wir haben einfach noch nie irgendwas Schlechtes gemacht. Also wir sind einfach gut genug, dass selbst irgendwie die B-Seiten, die Demos, die Ideen, die wir nicht oder erst später dann erschöpfend weiterverfolgt haben, das ist eben einfach alles so gut, dass man das veröffentlichen kann, sagte er mit einem Augenzwinkern. Und in Wirklichkeit ist es so, dass wir da wieder drüber gestolpert sind. Es ist ja wirklich Compilation in dem Sinne, dass es sind Demosongs, Sachen, die vergriffen waren oder nie wirklich veröffentlicht wurden, Sachen, die nicht digital auftauchen und so. Und wir haben einfach mal geguckt, was gibt's denn eigentlich alles noch, dass wir wirklich schätzen und gut finden und was auch so zum 15-jährigen Jubiläum sowohl uns als auch Leuten, die uns gut finden, irgendwie eine Freude bereiten würde, was unseren Qualitätsansprüchen sozusagen genügt. So, also da, wir hatten da schon ein Kriterium und so haben wir das dann zusammengestellt und ja, ich weiß es auch nicht so genau zu beantworten darüber hinaus. Hugo, du?
Also ich kann nur sagen, dass die vor allen Dingen der Antrieb ja, das zu veröffentlichen, ja, war ja auch mit der das Wiederfinden der unsichtbaren Demos, ne? Die fanden wir, glaube ich, alle irgendwann nach irgendeiner Probe saßen wir bei mir in der Küche und Philipp hatte die gefunden und wir haben uns das nochmal angehört irgendwie und wir haben das, glaube ich, alle über 10 Jahre nicht gehört und waren ziemlich angetan davon. Also wir haben es echt wesentlich schlechter abgespeichert für uns alle, glaube ich. Und in dem Zusammenhang, aufgrund des Jubiläums und aufgrund noch ein paar anderer unveröffentlichten Tracks haben wir uns gedacht, oder Philipps Idee war es dann, glaube ich, auch vor allen Dingen, dass wir das machen sollten. Und dann haben wir es gemacht.
Ja, und wenn man sich das jetzt so anguckt zum Bandjubiläum, finde ich es vor allem so schön, weil das wirklich, also es ist die allererste Aufnahme, die wir jemals mitgeschnitten haben im Proberaum, die ich noch total intensiv erinnere, auch als so ein Moment, wo es so richtig spürbar war, okay, krass, hier passiert irgendwas, das wird irgendwie weiter für uns Bedeutung tragen. Wir haben hier irgendwas für uns gefunden, also das war schon so ein wichtiges Moment für Messer, und ist Gott sei Dank konserviert worden. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal Augen in der Dunkelheit dann da im Refrain gesungen habe und der Song hat sich ja noch transformiert und ist ganz anders geworden, aber so, ich weiß noch, wie wir danach uns alle angeguckt haben auch und waren so, okay, Das war jetzt richtig geil, wie wir das zusammen gemacht haben. So, das hat gepasst. Hin zu, was ist das, was irgendwie eine Demo war, wo wir nicht so richtig wussten, die wir dann irgendwie eine Zeit lang weggelegt hatten. Jetzt kamen die wieder und die wir jetzt so ausproduziert haben für die Compilation, um auch exklusiv einen neuen Song da drauf zu packen. Wenn man das irgendwie so mal hinlegt und guckt, was ist dazwischen passiert und wo waren wir überall und so, ist das auch für uns irgendwie ein schöner Zeitstrahl, so, ja.
Ich habe die Frage jetzt vielleicht ein bisschen doof formuliert. Ich möchte mal vorausschicken, dass ich die Platte richtig, richtig gut finde und dass es eine ganz schöne Reise durch die unterschiedlichen Facetten und Möglichkeiten von Messer ist. Und gerade auch dieses ganz Zurückgehen zu den Anfängen war für mich auch sehr interessant, es wirklich neben die dann veröffentlichten Songs zu legen und zu schauen, was habt ihr denn noch dann geändert? Und da kam ich auch so auf diesen Moment, den ich vorhin beschrieben hatte, das wurde dann nochmal, hat sich nochmal rauskristallisiert, dass es auch einen Punkt gegeben hätte, an dem Messer sehr gut gewesen hätten sein können, aber eben auch gewöhnlich. Also, oder gleich wie die Bands, mit denen man euch vergleicht. Ich denke da an Die Nerven oder Karies, wo ich jetzt sagen würde, dass Karies und Die Nerven auch einen jeweils anderen Stil nochmal ausgehend von den ersten Platten entwickelt haben. Du hast jetzt den Song Was ist das angesprochen und jetzt setze ich mich vielleicht gleich wieder in die Nesseln, aber was ist das
denn für mich? Ganz kurz, du hast dich überhaupt nicht in die Nesseln gesetzt. Also ich fand, es war alles prima mit deiner Frage. Alles,
okay. Okay, vielleicht jetzt. Mal schauen. Weil das sind eigentlich Sachen, die ich Gedanken, die ich zu eurer Musik habe und die ich schon immer mal beantwortet haben wollen möchte. Und zwar, was ist das? Hat so diese typische Messer-Aufbruchstimmung. Das hat immer was von Abenteuer, aber nicht so Abenteuer im Sinne von Herr der Ringe, sondern, und jetzt wird's komisch, es hat für mich immer so was TKKG-haftes. Und zwar diese Interludes, die auf diesen Hörspielkassetten von TKKG und 3 Fragezeichen sind, bei denen ich mir wirklich oft denke, cool, richtig guter Bass. Und das ist bei, was ist das so? Es ist auch bei Schweinelobby. Ja, also extrem. Und gerade der Bass, deswegen geht die Frage zuerst an dich, Pogo. Ich versuche sie nicht zu blum zu stellen. Ich frage dich nicht, ob du viele Hörspiele gehört hast, aber kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass das so
ja,
was
also,
von Abenteuer hat?
Ja, klar, auf eine Art schon. Also Comic-Action-Abenteuer ist auf jeden Fall auch ein Motto unsererseits. Natürlich gemopst, aber es ist interessant, dass du es sagst, weil ich bin auf jeden Fall groß geworden, auch mit den 3 Fragezeichen und fand auch eigentlich die Mucke immer saugeil. Also es war ja wirklich das Avantgardus Max, was sie da für irre Experimente gefahren haben und eigentlich irgendwie für Kinder produziert. Da fragt man sich ja schon manchmal, ey, wie bekifft waren die denn da in dem Studio? Und also es scheint mir ein großartiger Vibe gewesen zu sein. Super. Also, und ich finde auch so diese Abenteuer, also TKKG war ich nie so richtig drin, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch immer ein bisschen blöde irgendwie und stumpf. Das hat man schon, hab ich irgendwie als Kind auch schon irgendwie so schnell gecheckt. Deswegen kann ich da auch zur Mucke gar nichts sagen, aber ich fand so vor allen Dingen, also und 3 Fragezeichen würde ich jetzt also diese 9 Hörspiele so gegenwärtig, da bin ich jetzt auch nicht mehr so richtig drin, aber so diese ganzen Sachen, wo der Peter Passetti, hieß er glaube ich, der Sprecher noch gelebt hat, höchst spannend in vielerlei Hinsicht.
Ich finde TKKG auch ziemlich bescheuert, aber finde die Musik ziemlich gut, den Titelsong finde ich ziemlich gut. Ich finde den Text, der ist einfach, das hätten sie besser machen können, aber ist klar, dass ich das sage.
Ja, stimmt, das hat so dieses so Klaus Doldinger-mäßig ist das so ein bisschen, ne?
Doldinger-mäßig und dann gibt es aber dieses eher Fall für 2, also auch Doldinger. Das ist geil. Also ich glaube, sowas hat bestimmt irgendwie was bei uns hinterlassen und irgendwie Prägkraft gehabt. Mir fällt nur gerade ein, als so ein bisschen anekdotisch zu deiner schönen Frage, dass ich früher, als wir vielleicht auch noch ein bisschen wilder unterwegs waren, häufig, wenn wir dann irgendwo gepennt haben nach Konzerten, immer geguckt habe, wo liegt der Pogo, wenn er denn vor mir schlafen gegangen ist und mich dann immer zu Pogo gekuschelt habe, weil das immer bei ihm so gemütlich ist und ich irgendwie neben ihm immer so besonders gut schlafen konnte. Und ganz oft hat Pogo Hörspiele gehört noch, auch wenn er schon lange gepennt hat, liefen die dann noch und so. Und wenn wir uns mal auch ein Zimmer geteilt haben, haben wir auch immer mal wieder Hörspiele gehört und so. John Sinclair, 3 Fragezeichen, alles Mögliche, ja.
Witzig, dass ihr so ganz andere Szenen aus dieser Titelmusik habt. Für mich ist nämlich TKKG extrem basslastig. Es fängt für mich so an, so dum 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 dum. Und dann TKKG. Und dann sagt nämlich jemand, wow, was ja bei dir auch manchmal vorkommt, ne?
Ja.
Ja, witzig. Ich dachte jetzt, Pogo, dass du vielleicht, hätte jetzt mich nicht gewundert, wenn du zu TKKG eine Verbindung hast, weil du doch Judo gemacht hast. Und der TKKG-Tarzan, der hat doch Karate gemacht und das damals total so in Mode gebracht. Und
ja,
da die jungen Menschen, dass die alle kloppen wollten, sag ich jetzt mal.
Pogo ist zwar Judoka, aber er ist vor allem Detektiv.
Ja, aber Peter Shore hat, glaube ich, auch ganz gute Kampfmoves drauf. Zumindest war er immer der große Sportler für den 3-Fragezeichen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß auch nicht genau. Also nee, 3-Fragezeichen war cooler als TKKG. Ich habe als Kind sicher nicht irgendwie das, was man ja im Nachhinein jetzt so, ne, TKKG war da rassistisch oder solche Sachen. Das ist ja als Kind ja in den 80ern nicht so das Thema gewesen für mich, aber ich fand einfach, also weiß ich nicht, also 3 Fragezeichen haben mich wesentlich mehr gepackt, das fand ich mysteriöser. Das war irgendwie so ein bisschen düsterer, fand ich auch, auf einer Art, und weiß ich nicht, das war einfach irgendwie runder. Ich kann gar nicht genau sagen, da müsste ich mich nochmal intensiver mit beschäftigen, um konkret sagen zu können, was das denn genau war, was mich so gepackt hat, aber auch so, doch auch diese experimentelle Mucke dazwischen, das fand ich als Kind schon, weiß ich noch, dass ich das immer cool fand, währenddessen zum Beispiel ein anderer Kindheitsfreund von mir, der fand die Mucke grausam, der hat die immer sozusagen vorgespult, da hatte ich sogar irgendwann mal sogar so einen Streit mit ihm, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich die Mucke hören wollte. Und
heute Steuerberater.
Wahrscheinlich.
Der ist heute Steuerberater.
Gut möglich.
Ja, okay. Ja, ich glaube, die Fälle waren einfach auch scheiße von TKKG. Ich habe irgendwann mal Oliver Rohrbeck interviewt, das war jetzt bestimmt auch schon 12 Jahre oder so her. Das war so gruselig, mit dem zu sprechen und einfach zu wissen, es ist einfach Justus Jonas, der erste Detektiv, der die Fälle löst. Total irre irgendwie. Aber so dieses Abenteuer steckt schon irgendwie drin. Also in der Musik spüre ich das. Du hast ja auch ein Faible dafür, Henrik. Das Spiro,
ja,
und Fantasio ist ja so dein Ding, diese Comics, das geht ja auch so in die Richtung, ne?
Ja, also gerade bei der Kratermusik hat das, glaube ich, wirklich nochmal stärker sich dargestellt und hat nochmal stärker zugeschlagen. So auch Kratermusik so als Ort und also der als Ziel einer Abenteuerreise, vielleicht ein Krater und so. Also da würde ich das auch sagen, dass so das Abenteuerliche. Ich habe auch irgendwann, gab es glaube ich sogar mal den Arbeitstitel für die Platte, das Abenteuer oder Abenteuer. Das habe ich mir mal notiert. Das hat auf jeden Fall für die Platte eine Rolle gespielt.
Ah. Mir ist gerade nochmal eingefallen, welche Hörspielmusik aus der Zeit ich eigentlich sogar noch prägender fand. Und das war von Jan Tenner, dieses Science-Fiction-Hörspiel. Da war ich wirklich, also bin ich heute noch manchmal überrascht, wenn ich manchmal so an so Skizzen arbeite, wie sehr ich so Melodieführung daraus immer so unterbewusst übernommen habe, glaube ich. Das war wirklich, da habe ich eigentlich noch einen größeren Effekt in dieser Hinsicht.
Mir ist sogar auch noch was eingefallen, und zwar gibt es von die 3 Fragezeichen der tanzende Teufel. Und da kam dann immer wie so eine Erkennungsmusik und dann wurde so gesprochen, oh, da ist er. Und es war so eine gruselige Musik mit Schellenkranz und auch so einem ganz tief gestimmten, noch tiefer gestimmten Bass und total angsteinflößend. Und im Nachhinein denke ich mir, ich glaube, da waren auch wirklich Profis am Werk, die sich echt überlegt haben, was erzeugt Angst bei Menschen, welche Töne, welche Tonfolge. Also das ist schon.
Der hat doch immer so gruselig geschrien, glaube ich, ne?
Ja.
Es gibt ein Messerstück, das heißt Ich war tot, das auch auf der Compilation ist. Und das ist auch ein Zitat aus den 3 Fragezeichen, wo auch so eine albtraumhafte Erinnerung bei einem von den 3 Jungs erzählt wird. Und der dann in diesen Momenten, die so, wo einem richtig eine Gänsehaut kommt, sagte, ich war tot. Und ich weiß, wie ich das gehört habe und mich das total gepackt habe. Und ich dachte, dieser Satz, ich war tot, der ist ja paradox. Der hat mich so gekriegt, so, und genau, das war damals dann, das war ein direktes 3-Fragezeichen-Zitat.
Siehste, da schließt sich der Kreis. Wahnsinn. Dann springe ich jetzt mal, weil du jetzt Ich war tot angesprochen hast und wir waren schon bei den Comics, die dich teilweise zu Texten, zu Titeln inspirieren. Einer davon ist das Versteck der Muräne. Und was Versteck der Muräne und Ich war tot sind genau solche Songs, wo ich mir dachte, da klingt ihr eigentlich so fast schon Tokotronic-artig, so ein bisschen nach Hamburger Schule, was die Gitarren angeht.
Und die haben so ein bisschen Swing, die sind so ein bisschen, die Songs sind ein bisschen lazier. Ich glaube aber, damals war Velvet Underground für uns, glaube ich, eher so ein Impuls für die Gitarren bei den Songs.
Aber könnt ihr das nachvollziehen? Das waren so Songs, wo ich mir dachte, wenn ihr so ewig weitergemacht hättet, dann, also was danach dann alles noch passiert ist mit eurer Band, das merkt man jetzt, wenn man sich diese Platte anhört. Und jetzt denkt man, ach toll, sowas können die auch. Aber wärt ihr da jetzt stehen geblieben, wäre es ja echt, wäre uns viel entgangen, was da noch so drin ist. Fand ich total interessant.
Ja, und uns wäre auch was entgangen. Also, ja. Ich war neulich auf diesem Tokotronic-Konzert, was sie in Berlin gespielt haben, anlässlich ihrer neuen Platte. Das war irgendwie von der Berlinale so eine Party. Da haben die auch viele alte Sachen gespielt. Und ja, ich sehe schon, was du meinst. Und ich fand diese alten Stücke, die da gespielt haben, auch ganz gut. Ja.
Nochmal kurzer Exkurs zu Muränen. Das sind wirklich furchtbar gruselige Tiere.
Ja.
Ich finde, die sehen aus wie Außerirdische. Und wie so Sockenpuppen.
Ja, mit diesen krassen Augen, die so lauernd sind. Ja. Das ist ja so ein Doppelcomic von Spirou und Fantasio, Tiefenrausch und das Versteck der Muräne. Die gehören sozusagen zusammen als Erzählung. Sehr empfehlenswert, ja.
Hast du auch die Verfilmung gesehen, von die es da gab zu den Comics? Diese Realverfilmung? Gibt es, glaube ich, 2 Filme? Nee.
Nee, das ist bei mir aber auch wirklich das Interesse an so einer bestimmten Phase vor allem. Also ich fand diese Fournier-Phase, wo das so ein bisschen 68er politisch wurde, Anti-Atom und so, da fand ich die am stärksten. Ich habe auch drumherum alle möglichen Comics gelesen. Mein Bruder und ich schenken uns immer gegenseitig auch jetzt so Comics noch, wenn wieder neue Sachen erscheinen und so. Das heißt, ich bin da irgendwie noch dran. Aber ich bin bei so Adaptionen dann immer irgendwie so ein bisschen skeptisch, wenn das so ein Franchise-Charakter bekommt und man irgendwie, wenn man das Gefühl hat, da ist auch das Ziel die Auswertung von etwas, was irgendwie einen bestimmten Kultstatus oder so hat. Jetzt will man damit noch irgendwie noch mehr holen und so. Das sind ja immer so die Mechanismen. Mhm. Deshalb meide ich sowas, weil es mir das manchmal auch irgendwie verdirbt. So, ich habe auch mal versucht, diese Tim und Struppi-Filme anzugucken oder irgendwie, nee. Taugt.
Aber da haben wir auch wieder diese Subversion, ne, die ich ja euch jetzt auch für Kratermusik attestiert habe, weil die ja auch auf eine kindliche, humorvolle Art Bezüge setzen zu ernsten gesellschaftlichen Themen. Das ist ja eigentlich, habt ihr eine Gemeinsamkeit.
Ja, wir sind ein hörbarer Comic für Jugendliche.
Ja, ich musste ein bisschen lachen, ist für mich ein Highlight der Platte, und zwar ist es Bonnie und Clyde, gesungen von dir zusammen mit Dagobert, der auch super ist. Und ich musste aber ein bisschen lachen, weil der Song von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot, ich finde, der wirkt wilder als euer Song. Euer Song hat was ganz Romantisches, was Liebevolles. Ihr wirkt eher wie ein Liebespaar, ihr beide, als die beiden. Ich finde, da gibt es irgendwie sowas, das Original hat sowas Ruckhaftes. Was man eher bei euch vermutet hätte.
Also ich liebe auch Dagobert und er liebt mich auch. Also da ist auch was da, was in dem Song irgendwie dokumentiert ist. Also wir haben eine große Zuneigung zueinander, die auch relativ unverwüstlich ist. Wir sehen uns nur sehr selten. Ich bin gerade in der Schweiz, er lebt wieder in der Schweiz, aber es ist trotzdem irgendwie distanzenmäßig, kommt es nicht so oft dazu. Aber das ist so, wir haben so eine Bande zwischen uns, die recht klar ist für uns beide. Und ich glaube, das war damals, haben wir das auch irgendwie ganz gut aufgenommen gekriegt, dass da irgendwie ein echtes Gefühl ist.
Der hat ja auch den Beinamen der Schnulzensänger aus den Alpen, deswegen ist es ja vielleicht auch schon ein bisschen logisch.
Der schönste Sänger aus den Alpen, so nennt man ihn.
Schnulzensänger aus den Alpen.
Schnulzensänger, okay. Ich habe dich kurz nicht richtig gehört. Ja. Also es hat auf jeden Fall was ganz Liebevolles, was Romantisches, während ich das Original dafür, dass die beiden da wahrscheinlich mit dem Anspruch rangegangen sind, jetzt irgendwie Bonnie and Clyde was Aufregendes zu geben, finde ich, das ist schon fast ein bisschen nervig, den Song.
Ich habe in letzter Zeit da häufiger drüber nachgedacht, weil mir aufgefallen ist, dass ich oft also Liebesfilme mit Hetero-Beziehungen oft irgendwie nicht so spannend finde. Also ich stehe auf Frauen, aber gucke eigentlich Liebesfilme lieber, wenn es irgendwie schwule Paare sind. Weil ich weiß gar nicht warum. Ich glaube auch, weil die meistens irgendwie noch in einem Kampf begriffen sind, vielleicht mit der Gesellschaft oder irgendwie mehr einen Outlaw-Charakter haben und so. Und also ist mir neulich aufgefallen, wenn ich Liebesfilme gut finde, sind das ganz oft schwule Liebesfilme oder so Kannibalen irgendwie. Bones and All fand ich gut. Das ist ein Heteropaar, aber die fressen halt Menschen. Das ist dann so deren Homosexualität. Nee, Quatsch. Aber so, also Sachen, die so irgendwie, wo klar ist, die müssen gegen irgendwas ankämpfen. Vielleicht ist das so ein Grund, der dann irgendwie die Verkitschung so ein bisschen draußen hält. Und vielleicht ist das bei Musik auch so. Also ich finde auch Frauenduette, Männerduette oft schöner als Frauen-Männer-Duette. Es gibt so von Feist und Jane Birkin eins der schönsten Duette, was so voller Liebe ist. Ich finde, Nick Cave und Blixa Bargeld haben so Momente und so. Also ich will das jetzt gar nicht theoretisieren oder da irgendwas draus machen, außer dass in meiner Rezeption das so ist, dass ich so Sachen oft irgendwie gut gemacht finde.
Ich glaube, du hast das jetzt eigentlich schon selbst gut analysiert, woher das wahrscheinlich diese extra Portion Überzeugung kommt, dass man sich gegen Widerstände durchsetzt und das Gefühl vielleicht dann stärker ist als bei einer heterosexuellen Beziehung, wo man einfach weiß, okay, Mann, Frau, wir machen und wenn nicht, dann trennen wir uns halt wieder so. Da ist vielleicht nochmal, sind nochmal ein paar Gedankengänge mehr, ob man das auch wirklich möchte oder die Anziehung ist vielleicht in dem Moment stärker. Das kann schon sein. Sprichst du
Nein.
denn Französisch?
Un petit peu. Oui, mais j'en appris en école et ma mère était une prof de français. Ja, ich liebe die Sprache, ist eingerostet und ich versuche es immer wieder, aber ja,
Also,
genau.
das ist sehr schön gesungen. Wenn ich richtig verstanden habe, hast du gerade gesagt, dass deine Mutter
Französischlehrerin war.
Französischlehrerin. Ah, das ist natürlich optimal. Wie sieht's bei dir aus, Pogo? Also, ist es für dich denn wesentlich, wenn du die Musik machst, zu verstehen, in dem Fall, worum es geht?
Das weiß man bei uns ja nie.
Nee,
Nee, ne?
ist es nicht. Ich kann Gefühl zu etwas entwickeln, aber sozusagen, es ist ja immer so eine Ebene der ja, Semantik oder wie soll man sagen, also was man so damit dann eigentlich meint. Also das ist ja sozusagen die Kunstsprache, die Henriks Texte, glaube ich, auch ausmachen. Wofür ich ihn schätze, viele ihn schätzen. Und ich glaube, das zeichnet uns als Band aus, dass es so eine Art Universellverständnis vielleicht auch ist füreinander. Also, dass es gar nicht sozusagen die konkrete Bedeutung braucht, sondern, glaube ich, sehr schnell klar ist über Jahre hinweg, über die intensive Freundschaft, die man ja auch hat, über das Kennenlernen, dass es da halt einfach irgendwie, glaube ich, schnell, also ich glaube, wir verstehen uns da blind, wenn man so will. Also im wahrsten Sinne dann, dass,
Ja,
glaube
das
ich, Henrik mit einer
Vertrauen.
Textidee ankommt oder beziehungsweise Henrik etwas hört, andersrum, ne, natürlich, der Sound dann da ist und so, dass Henrik dann sehr schnell schon weiß, welches Gefühl da vorne die primäre Rolle spielt.
Ja, da ist das Vertrauen einfach sehr stark geworden über die Jahre.
Ich hatte gerade so einen richtigen Full-Circle-Moment. Ich glaube, genau deshalb, Pogo, finde ich deinen Bass so bemerkenswert, weil du, glaube ich, so ein feinfühliger, total so zugewandter Mensch bist und es wahrscheinlich echt noch mal anders aufgreifen kannst als andere, weil das genau das, was du jetzt eben gesagt hast, das höre ich in deinem Bass, dass ich mir immer denke, wo holt er das her? Das ist gar nicht naheliegend, aber genau das ist es, was es jetzt braucht.
On point,
Wahrscheinlich
ja.
ist es echt das.
Ich gebe zu, ich habe doch mehr Larry Brand gehört als Kind, das war der Geheimagent, der die Superkraft der Empathie hatte.
Ja, siehst du, das wird sein, wahrscheinlich. Es gibt noch einen Song auf der Platte, und zwar Angeschossen in einer älteren Version. Und das ist für mich so ein typischer Türöffner-Song. Wenn jemand mich fragen würde, Messer, wer ist das denn? Dann würde ich den Song vorlegen, vielleicht sogar jetzt schon in dieser Version, weil der einfach so eine ganz bestimmte Kraft hat, die irgendwie viel schon über euch aussagt. Gibt es einen Song, den ihr immer zieht? Wer sagt, den müsst ihr kennen?
Wo man sagen würde, das ist so der Messersong.
Wir denken ja immer, also zumindest geht es mir so, Henrik, wie geht es denn dir da eigentlich? Das haben wir noch nie geklärt. Ich denke ja immer eher in so Alben, in so Kapiteln, als in so einzelnen Tracks.
Ich finde einen Song, der potenziell sehr viel repräsentiert, was ich irgendwie so als positive Eigenschaften vom Gesamtding Messer einfängt, ist die kapieren nicht, weil der irgendwie sehr dynamisch ist, irgendwie sehr gut gespielt ist, irgendwie, ich finde den auch schon originell, Ich finde den textlich und gesanglich irgendwie prägnant. Also das finde ich ist so ein Messersong, der auch, glaube ich, so zu Recht zu einem von den, zu den beliebtesten Stücken von uns gehört, wo ich sagen würde, das ist eine gute Visitenkarte.
Beliebteste Stücke trifft es total gut. Ich würde nämlich gar nicht sagen Hit, sondern ich habe auch den Eindruck, den wollen die Leute gerne hören. Aber das ist jetzt so kein Song, der jetzt irgendwie heraussticht, wo man jetzt sagt, der würde euch jetzt in einer großen Gruppe erschließen irgendwie. Der hat, den mögen die Leute einfach, ne? Komisch irgendwie.
Ich
Ja.
glaube auch.
Es gibt zwei Songs gleich, die was mit Tobias Gruben zu tun haben, beziehungsweise mit der Band Die Erde, die er ja zusammen mit Hubert Petersen hatte, womit wir wieder bei der Hamburger Schule wären, weil er da auch einen großen Einfluss hatte. Und zwar ist es Leben den Lebenden und Heroin von der Doku Die Liebe, das Leben. Eine Doku über Tobias Gruben, der leider an einer Überdosis gestorben ist. Ich gehe davon aus, dass ihr ihn kanntet.
Der war vor unserer Zeit so ein bisschen, der ist ja in den 90ern schon gestorben. Ich bin dem nie begegnet. Tobias Levin, mit dem wir zusammen unser zweites Album produziert haben, der Jalousie gemixt hat, der war auch bei Die Erde. Also darüber gibt es sozusagen irgendwie eine Verbindung. Rocco Schamoni war mit dem irgendwie eng, mit dem ich befreundet bin. Also es gibt da schon irgendwie so ein Umfeld, aber dem selber sind wir nie begegnet. Nee, ich bin über den gestolpert und fand das einfach wahnsinnig besonders, also nicht alles, aber vieles von dem, was der gemacht hat und gerade Die Erde, sehr besonders. Und es kam zu diesem Film, weil Oliver Schwabe, ein Filmemacher aus Köln, mit dem wir sehr eng befreundet sind, sehr lange schon, ganz lange schon diesen Film über Tobias Gruben machen wollte und das aber nie so richtig geklappt hat, weil der Finanzierungsschwierigkeiten hatte und so. Genau, und dann hat es schlussendlich geklappt. War immer so ein bisschen Teil von unserer freundschaftlichen Beziehung, dass wir beide irgendwie Gruben so gut finden. Und der, für den Film haben wir dann die Stücke gecovert, weil der Film sich aus, der hat immer wieder so Momente neben der Erzählung der Geschichte von Gruben durch Leute, die ihn kannten und durch Archivmaterial, wo zeitgenössische Bands sich mit dem Werk befasst haben und Stücke gecovert haben. Dafür haben wir das gemacht. Da hat noch Television, Paul Pötsch von Trümmer, Isolation Berlin, also da haben alle möglichen, Tim Völker, ein ganz enger Freund von uns, mit dem wir jetzt auch auf Tour gehen, von 206 oder 206. Also genau, da gab es so Coverversionen. Genau, und wir haben die tatsächlich aber auch nochmal, da haben wir nochmal neu gemixt und Sachen auch nochmal neu aufgenommen, weil wir mit den Resultaten für den Film nicht so zufrieden waren, mit Abstand betrachtet. Und genau, das haben wir uns schon rausgenommen, da nochmal ein bisschen dran rumzuwerkeln an den Stücken.
Und ihr konntet die Songs frei wählen, an die ihr euch wagt?
Es gab Streit zwischen Isolation Berlin und uns, weil Isolation Berlin natürlich auch den Song Heroin covern wollten. Wir haben den, glaube ich, beide letztlich gecovert. Eben den hat auch Tim gecovert, also Tim Völker, ja.
Ist auch interessant, wie du hast vorhin über Liebesfilme von homosexuellen Paaren gesprochen. Und es gibt den Film Brokeback Mountain. Das ist ja einer der bekanntesten, ich würde nicht sagen einer der besten, aber einer der bekanntesten.
Den habe ich immer noch nicht gesehen, den muss ich endlich mal gucken, ja.
Mit Heath Ledger in der Hauptrolle. Und der hat auch den Film Candy gemacht. Ein Film, der in unterschiedliche Stadien von Drogensucht unterteilt ist und der mich tagelang begleitet hat, weil das da so krass dargestellt wurde, wie sich so eine Drogensucht abspielt. Und ähnlich intensiv ist auch dieser Song Heroin. Du bist da quasi, ja, es klingt jetzt makaber, aber du gibst eine ziemlich gute Version von Heroin ab mit deiner Performance. Und zwar ist das so eine Art Liebesbrief, den Heroin an, in dem Fall Tobias geschrieben hat. Und ich finde diese Perspektive gruselig, aber natürlich auch extrem beeindruckend.
Fand auch, dass das so als, also ich war Gott sei Dank nie drogenabhängig, und war aber, weil ich einfach viele Kunstschaffende, die ich sehr verehre, bei denen das ein Thema war, habe ich mich über das Werk auch und mein Interesse an denen immer zwangsläufig so auch damit beschäftigt. Und ich, mir ist selten was untergekommen, wo ich das so schmerzhaft ergreifend und packend erzählt bekommen habe, wie in dem Stück von Gruben. Und auch textlich. Wenn er davon singt oder das Heroin dann singt, wie es ins Bein geht, ist da noch Platz hier auf deinem Arm, sonst gehe ich auch gerne in dein Bein rein. Das ist irgendwie so, auch wegen dem Kinderreimartigen, hat das so eine krasse Verletzlichkeit, so, weil irgendwie dieses bescheuert Spielerische in diesem gleichzeitig Selbstzerstörerischen da so krass auf den Nadelpunkt sozusagen gebracht ist. Ja, krasser Song, super krasser Song. Auch immer, wenn ich den höre und an die Leute denke, die ich auch kenne, die Issues mit sowas hatten oder haben oder auch nicht mehr da sind, so bin, denke ich so, ja. Heftig, da hat es mal einer so gesungen, wie es wohl irgendwie auch ist. So, ja.
Und ihr habt es auch geschafft in eurer Interpretation, dass man sich so eingenebelt von diesem Song fühlt und von diesen Text, man glaubt es ja bald selbst. Also man genießt es ja schon fast. Man weiß ja eigentlich, dass da jetzt was beschrieben wird, das gar nicht gut ist. Und trotzdem hat der Song was Angenehmes. So, das finde ich gespenstisch schon fast, dass er das also so hingekriegt hat. Du hast jetzt eben schon gesagt, es ist ja, ich denke mal, im Musikbusiness überproportional viele Leute, die Drogen nehmen. Und oder Leute, die auch kreativ sind, denke ich mal, dass das schon stimmt. Viele, zum Beispiel jetzt auch Helge Schneider, sagt ja im Nachhinein, dass er nicht denkt, dass er im Rausch kreativer war. Ohne das jetzt verherrlichen zu wollen, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht, dass es nicht doch irgendwie noch mal was rausholt, an das man sonst nicht kommt, oder?
Glaub schon, dass man das produktiv irgendwie einsetzen kann. Ich kiff zum Beispiel sehr, sehr selten und bin auch, vertrag das auch nicht so gut und das ist irgendwie nicht so mein Ding, aber ich habe so ein paar Mal fast so angeleitet mit Leuten, die da sozusagen sich besser mit auskennen und dann mir auch sagen konnten, was für ein Gras wir irgendwie rauchen oder so. Da hatte ich ein paar Mal Situationen, wo ich dachte so, oh geil, ich fühle jetzt gerade so kuratiert auch so einen guten Modus, wo ich denke so, ich habe gerade Bock. Ich habe ein paar Mal dann Sachen geschrieben und die sind dann auch wirklich geblieben und da ist auch was draus entstanden, was ich schon irgendwie besonders fand. Deshalb finde ich das schon, also ich glaube das auch und finde das auch reizvoll, aber nicht so richtig für mich persönlich, weil das nicht so mein Ding ist. Also ich bin da nicht so der Typ für. Aber ich habe Gott sei Dank das Gefühl, dass ich das auch nicht so richtig brauche oder vielleicht brauche ich es irgendwann mal oder so auch als Mittel zum Zweck. Aber ich habe im Schreiben schon auch immer so ein eigensinnig rauschhaftes Gefühl, wo ich merke, so das katapultiert mich auch wohin und ich bin so in the zone und so. Also ich finde schon gerade, es gibt ja auch so Techniken aus dem Surrealismus und so, wo man so rauschhafte Zustände über was Produktives irgendwie erreicht und so. Das ist schon für mich ein besonderer Modus, der auch so mit bestimmten Mechanismen von sowas zu tun hat, glaube ich, ja.
Wie machst du das Pogo, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du dich hinsetzt und jamst oder irgendwie, wenn du versuchst, kreativ zu sein, hast du da so eine Methode, um dich in Stimmung zu bringen oder reicht dir der Bass und fertig?
Nee, also der Bass ist ja auch oft schon mittlerweile das letzte Instrument, was obendrauf kommt, wenn ich Songs schreibe. Also da habe ich tatsächlich mittlerweile mit anderen Dingen erstmal an, weil natürlich der Bass als dann ja vielleicht limitiert rhythmisches Element oder Instrument vielmehr, ja auch was so Melodieführung und solche Sachen angeht, natürlich auch irgendwie limitiert ist, ne? Aber ja, also ich denke bei sowas halt, also worum geht es denn eigentlich in der Kunst oder in der Inspiration vielmehr, die man sich holen, um Kunst zu schaffen, irgendwie eben so eine, ja, Dinge zu abstrahieren, etwas zu entdecken, etwas, was, wo man vielleicht erstmal, also zumindest finde ich das immer so spannend, wo Leute erstmal wahrscheinlich, wenn man sagt, da entdecke ich wirklich was wahnsinnig Schönes drin. Und die Leute erstmal drei Fragezeichen auf dem Kopf haben und denken, was ist denn da bitte schön? Und ich glaube, den Zugang zu so etwas zu kriegen, funktioniert ja nur durch einen Perspektiv-Wahrnehmungswechsel. Und da können Drogen natürlich irgendwie etwas, einen Zugang kreieren oder herstellen oder zumindest lassen dich vielleicht dahingehend auf die Sache eben anders blicken und diese Schönheit vielleicht auch erkennen. Das würde ich aber auch gar nicht so, und ich würde auch jetzt überhaupt nicht sagen, dass sich daraus irgendwie etwas ableitet, von wegen, damit geht's besser oder damit geht's schlechter. Das kann auch ein sehr nüchterner Blick, kann auch total kreativ fördernd mal sein, glaube ich, für einige, die vielleicht so viel in konsumiert haben, vielleicht auch dann wieder so umso spannender. Es gibt's ja auch umgekehrt, ne? Diese ganzen Elendsgeschichten von sehr berühmten kunstschaffenden Menschen, die ja eben durch die Drogen halt eben keine Kunst mehr geschaffen haben, vielleicht auch da halt einfach etwas wurden, was nicht mehr damit zu tun hat, was sie eigentlich mal ausgemacht hat oder so. Genau, aber das ist so, zum Beispiel, werde jetzt mit eine Platte rausbringen, da habe ich alle Songs auch für geschrieben. Und das ist wirklich einfach inspiriert von den trashigsten 80er Jahre Karate-Filmen, wo die erstmal wirklich wahnsinnig, auf den ersten Blick wahnsinnig abstoßend sind und man sich denkt, was ist denn da los? Ja, wo man auch erstmal denken würde, was ist das für ein Scheiß? Das ist in vielerlei Hinsicht auch total problematisch und auch primär und auf den ersten Blick auch irgendwie vielleicht auch keine gute Kunst. Aber es gibt auch da Facetten, die man entdecken kann, wo ich wirklich Schönheit empfinde und das macht es aus. Und das finde ich halt immer so spannend an Dinge, wenn man eben etwas entdecken kann, was einen dazu inspiriert, Kunst zu schaffen. An Dingen, wo alle anderen erstmal denken, oh Gott, was ist das denn? Und ich finde, anders gesagt, besteht dahingehend ja auch da die große Gefahr des Kitsches, ne? Wenn man immer nur denkt, das ist vermeintlich schön, also nehme ich das jetzt, also dieser sozusagen sehr unflexible Begriff Schönheit, der auch wirklich problematisch schon ist.
Und was natürlich auch total bereichernd ist, und das führt mich auch schnurstracks zu dem letzten Song, über den ich sprechen möchte, ist, wenn man wirklich auch Experimente eingeht oder Kollaborationen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die gar nicht so naheliegend sind, wie es jetzt in dem Fall von Idylle war. Den Song habt ihr zusammen mit Hanitra Wagner gemacht, die kennt man von Die Heiterkeit und Oracles, die übrigens auch einen super geilen, basslastigen, sehr, sehr tollen Song haben, wo der Bass eben so hervorsticht, also da schließt sich's wieder. Und zwar Idylle featuring Wow Wow, unter dem Künstlernamen ist sie unterwegs. Und das ist doch jetzt zum Beispiel was, Hendrik, was für dich doch auch nicht so auf der Hand liegt, dass du, oder fällt dir das leicht, dass du sofort weißt, okay, wie kann ich mit ihr künstlerisch verschmelzen, dass das gut klingt? Ich finde, das wirkt erstmal auf dem Papier sperrig.
Ich fand das total naheliegend. Also ich mag die einfach auch gerne und hatte auch Lust. Also ich mag ihre Platte auch total gerne, mag sie als Mensch gerne und hatte einfach Lust mit ihrer sehr schönen Stimme, die, wo ich dachte, das passt für ein Duett. Also ich konnte mir das von Anfang an sehr gut vorstellen. Wir haben die auch ganz gezielt gefragt, ob die Lust drauf hat. Und ich fand diesen Text, der ja wirklich einfach nur von der Sehnsucht nach einem idyllischen Zustand erzählt, ohne doppelten Boden oder so, fand ich die Idee eines durchlaufenden Duetts mit zwei harmonierenden Stimmen einfach von Anfang an einleuchtend. Und dann ist es musikalisch noch total gewachsen. Die Grundlage war eine Improvisation von unserem Schlagzeuger Philipp Wulff, der mit einer, ich glaube, Vermona Drum Machine und mit diesem Instrument, wo ich den Namen immer vergesse, das so UFO-artig aussieht, das so auf Bali erfunden wurde vor gar nicht so langer Zeit, so ein perkussives Instrument. Das war so die Grundlage und dann ist das so da drauf gewachsen. Und dann hat Tanitra auch noch Streicher gespielt und so. Irgendwie, der ist irgendwie sehr zart, sehr tastend gewachsen. Und das war für mich aber die ganze Zeit völlig klar, dass das mit der gut klappt. Wir mögen den Song auch beide sehr gerne, Hanitra und ich. Also wir finden auch beide zum Glück, dass das idyllisch wirkt.
Ja, auf jeden Fall. Wirkt sehr idyllisch, wenn man jetzt...
Das Instrument, was du suchst, ist eine Steel Drum übrigens, Hendrik.
Ah, Steel Drum, ja. Ich dachte erst an Theremin, aber da hat die Bewegung nicht dazu gepasst. Also gesagt, das Außerirdischer. Und dann dachte ich, nee, das passt auch nicht zu dem Song.
Ja, stimmt. Außerirdisch würde ich auch erstmal Theremin denken.
Ja, also Idylle, wenn man das gleichsetzt mit Friede und Geborgenheit und so einer vollkommenen sicheren und ruhigen Position, dann ist es ja eigentlich... weil wir jetzt eben über Drogen gesprochen haben, das, was Drogen dann erzeugen und was aber im besten Fall für Leute wie uns Musik erzeugt. Hättet ihr so einen Song parat, wo ihr sagen würdet, der versetzt mich in so eine ganz ruhige Stimmung, die Idylle vielleicht nahe kommt?
Ja, stimmt.
Also für mich ist es das Album Future Days von Ken.
Ja.
Also da kriege ich wirklich, wenn ich das höre, das ist für mich die pure Idylle vielleicht oder so. Und zumindest geht es in es steht da irgendwie so eine Harmonie, die ich sonst nie empfinde, wenn ich das Album höre.
Es ist auch deren lichteste Platte. Das ist die einzige Platte, wo sie auch vor allem tagsüber produziert haben und die Tür vom Studio aufgelassen haben. Man hört auch Geräusche von draußen. Und die haben die im Sommer aufgenommen, tagsüber, wenn auch Sonne schien und es warm war und so. Also da ist die Idylle sozusagen konzeptuell auch angelegt. Da bin ich voll bei Pogo. Das ist für mich auch so ein Album, wo das ganz stark so ist. Bei Can habe ich das oft, mit denen habe ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt, weil ich ein Buch über die geschrieben habe und da dann wirklich auch immer lange in so Stücken drin war, mit denen ich mich beschäftigt habe, die ganz oft was wahnsinnig Idyllisches und was wahnsinnig Immersives haben und sich eignen, dass man sich in denen aufhält. So. Ich habe gerade so eine Phase von, also ich höre gerade Pharoah Sanders viel, da geht mir das oft so, gerade wenn das nicht so durchstrukturiert ist, sondern eher so flächige Sachen sind, weil ich irgendwie gerade so eine wachsende Affinität zum Saxophon habe. Trygve Seim, norwegischer Jazz-Trompeter, von dem gibt es ein Stück, das heißt Kyrie, da bin ich vollkommen drin in der Idylle und in der Glückseligkeit. Das ist so mein Song, den ich immer benutzen kann, wenn ich sowas brauche. Und es gibt noch ein Stück, es ist schon so spät, ich hatte einen langen Tag, ich bin schon ein bisschen neben der Spur. Mal kurz nachdenken, komm gleich bestimmt noch drauf. Pogo, was fällt dir noch ein?
Der Pogo hat jetzt schon
zum... Also ehrlich, bitte?
Ich wollte sagen, du hast jetzt schon zum zweiten Mal widerlegt, Pogo, dass man die Band immer live sehen muss. Das stimmt ja gar nicht. Mit der Frage selbst habe ich ja mir selbst ins Bein geschossen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Natürlich gibt es Platten, die auch so sich voll entfalten und eine extreme Wirkung haben und die man live vielleicht gar nicht hören möchte. Wenn ich jetzt an Talk Talk Spirit of Eden denke, ich möchte nicht in einer Menge stehen und möchte irgendwie noch 200 Leute um mich rum haben. Auf gar keinen Fall. Ich ziehe die Frage zurück. Was wolltest du sagen?
Ach, alles cool. Mir fällt noch ein Nick Drake, Brighter Later. Ist auch noch so ein Album, wo ich immer so ganz harmonische Feel-Good-Momente habe, wenn man so will.
Mir ist gerade noch wieder eingefallen. Bill Cobham, Heather heißt das Stück, was ich noch nennen wollte. Das ist auch so ein Saxophon getragenes Stück. Das finde ich super geil. Ist auch so Feel-Good auf eine Art.
Ich merke schon, wir könnten uns wahrscheinlich noch ewig unterhalten, muss mir nur das Stichwort geben, Saxophon, dann könnte ich jetzt schon sagen, ach übrigens, die Eltern von haben doch auf Kratermusik, auf dem Song und Saxophon und bla und Bläser. Ich würde sagen, wir treffen uns auf jeden Fall nochmal irgendwann zum virtuellen Gespräch, am besten zur neuen Platte. Jetzt noch eine Frage, Henrik, du hast eben gesagt, du hast was über Can geschrieben im Rahmen der Kiwi Musikbibliothek?
Nee, ich glaube auch, die Kiwi Musikbibliothek ist eingestellt, wenn ich richtig informiert bin. Ach, da bin ich auch total beleidigt, dass die mich nie gefragt haben. Also ein Buch über Scott Walker von mir hätte spätestens diese Reihe bei Kiwi gerettet, würde ich einfach behaupten.
War ein bisschen Dünnes, war dabei, würde ich sagen. Aber auch sehr gute Sachen. Tino Hanekamp über Nick Cave war super, finde ich.
Ein guter Schriftsteller, ja. Das ist im Waldstein Verlag eine Reihe zur Popgeschichte und ich hab den Auftrag gekriegt, quasi ein Buch über Can zu schreiben und konnte dafür jetzt auch Irmin Schmidt ein paar Mal treffen und ausführlich sprechen. Das Gespräch sind 20 Seiten, die auch mit abgedruckt werden. Und es gibt so 9 Essays zu Can. Ein Gedicht habe ich heute und gestern geschrieben. Das ist das letzte Kapitel, wo ich so die Geschichte von Can versuche, auf so einer poetischen Ebene zu fassen, weil ich auch irgendwie dachte, der Band nähert man sich am besten ein Stück weit auch mit einem Experiment und nicht mit so einem pseudomusikjournalistischen Duktus, den ich hier und da auch anschlage. Das hat richtig Bock gemacht, einfach sich für so ein Buch, was ja auch pure Selbstausbeutung ist als Unterfangen, was man sich echt leisten können muss, sowas dann zu machen. Es braucht viel Zeit und man kriegt da kaum Geld für. Aber das hat sich richtig gelohnt, durch die Möglichkeit, mit Emin Schmidt zu sprechen, aber auch einfach nochmal konzentriert über einen langen Zeitraum so intensiv in das Werk einzutauchen und zu bemerken, dass das einfach wirklich eine der tollsten Bands ist, die es je gegeben hat. Ja. Mhm.
In das Werk eingetaucht. Von eurer Gruppe Messer sind wir jetzt, glaube ich, intensiv. Es bleibt mir wirklich nur noch euch beiden zu danken, Pogo. Ja, schön, ich wollte gerade sagen, dass ich dich auch nochmal sehe. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, geht's jetzt schnurstracks spätestens nächste Woche auf Tour.
14. März, ja. In Münster.
nochmal mit Kratermusik und wahrscheinlich auch Songs von der neuen Platte, die wirklich sehr empfehlenswert ist, die eben nicht zusammengekehrt ist, aus was die Küchenschabe fallen ließ, sondern wirklich eine schöne Dokumentation des Schaffens von eurer Band ist und wirklich viele neue, tolle, interessante Seiten von euch zeigt. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe euch eine Frage gestellt, die euch vielleicht vorher noch niemand gestellt hat. Bestimmt mit TKKG.
Mehrere. Ich fand, das Gespräch hatte Soul und hat Bock gemacht. Es war schön. Danke dir.
Das sage ich auch. Vielen Dank.